Heute gibt es Lightning Talks von mir, einer über Sicherheit und was wir da so machen im Forschungsbereich, naja, im Vorlesungsbereich hauptsächlich. Der Markus wird einen Vortrag halten zu Lasercutting und einen Vortrag zu Perl, glaube ich. Ja, okay, gut. Und haben wir noch einen weiteren Vortrag von Jens zu Thema Raspberry Pi. Aber der ist gerade noch nicht hier. Der kommt später an. Genau. So, dann fangen wir an.
Datum?
Datum. 10. Juni? Wenn ich nicht quatsche. Ja, gut. Sicherheit in IT-Systeme. Sicherheit ist ein sehr breites Bereich und jetzt werde ich nur die ganz kleinen Dinge vorstellen. Ich habe das Ganze in einer Stunde vorbereitet und versucht, alle Teile von Sicherheit in IT-Systeme in die Vorlesung, aber auch in die Praxis ein bisschen zusammenzunehmen und dich ein großes Übersicht zu geben, was wir da so machen. Das heißt, erstes Mal Schritt 1, primäre und sekundäre Sicherheitszielen. Das ist quasi das Basiswissen von aller Sicherheit. Erstmal, bevor dass wir mit Sicherheit anfangen, muss ich noch etwas klären. Es gibt auf Englisch das Begriff Safety und das Begriff Security. Safety heißt Schutz gegen Fehler, die aus irgendeinem Grund passieren. Zum Beispiel, dass der Strom ausfällt, dass irgendwas kaputt geht. Security heißt Schutz gegen Angriffen. In Deutsch gibt es das Unterschied nicht, da Sicherheit und Sicherheit. Und das Gesamte nennt sich dann Dependability. Ist für uns dann nicht so interessant. Primäre Sicherheitsziele gibt es 3. Das sind die 3 Dinge, die wir versuchen zu haben. Erstes Mal Vertraulichkeit. Das bedeutet, dass wir versuchen, dass ein Angreifer nie meine Nachrichten lesen kann. Das heißt, wir schützen den Inhalt von Lesen, aber nicht von Schreiben. Sehr wichtiges Unterschied. So, das ist zum Beispiel eine Standardverschlüsselung, die man kennt, wenn man anonym miteinander sprechen will. Integrität ist eine andere Sache. Bei Integrität versuchen wir, dass die Nachrichten nicht veränderbar sein. Man kann Integrität haben ohne Confidentiality, ohne Vertraulichkeit. Das heißt, ich habe nur eine Signatur, der sicherstellt, dass wenn die Nachricht verändert wird, dass ich das kontrollieren kann mit einer Signaturprüfung. Das heißt, wenn ich die Signatur verifiziere, dann kann ich sehen, dass die Nachricht verändert wird. Bei Vertraulichkeit betrachten wir, dass wir die Inhalt nicht lesen können. Bei Integrität betrachten wir, dass die Inhalt nicht schreibbar ist. Und als Letzte gibt es noch Verfügbarkeit. Das heißt, ein Server ist immer verfügbar. Ich kann die Servers immer benutzen. Zum Beispiel, wenn Google down ist, dann ist Google nicht mehr verfügbar. Und dann gibt es noch eine Riese von sekundären Sicherheitszielen, die ich nicht allen erklären will, aber ich will kurz sagen, dass Identifizierung und Authentisierung, Identifizierung heißt, wer bist du, Authentifizierung heißt bestätigen den Link zwischen Person, Identität und den Inhalt. Entschuldigung, den Link zwischen Schlüssel und Person zum Beispiel. Mit Authentisierung kann ich dann sicherstellen, dass ich auch tatsächlich zugreifen auf irgendwas zugreifen darf. Mit Identifizierung kann ich sagen, ich habe die Möglichkeit, ich bin diese Person und ich habe die Möglichkeit zuzugreifen auf ein System. Aber ich kann auch Authentisierung haben ohne Identifizierung. Gut, was machen wir mit gehackten PCs eigentlich? Wir machen all diese Sicherheit, aber wir schützen auch PCs natürlich. Und was macht die Angreifer eigentlich mit so einem PC? Warum greift jemand mich überhaupt an? Naja, da gibt es hier so ein schönes Bild von Kerbs und Security. Das ist ein großes Übersicht von was man so machen kann. Man kann zum Beispiel Webservice betreiben für alles Mögliche, File-Sharing, weiß ich ja was. Wir können E-Mails verschicken, das heißt, wir können Spam verschicken, wir können ein Netz betreiben, das Spam verschickt. Wir können auch zum Beispiel mein Wurm wieder weiter vertreiben. Das heißt, ich schicke meine Malware zu ein Ziel. Wir können auch mal Dinge klauen. Natürlich hängt das oft zusammen mit E-Mail-Angriffen. Weiteres können wir zum Beispiel Google oder Facebook angreifen und damit die Reputation ändern. Und so gibt es noch eine große Übersicht. Da kann ich Heimadresse in Ruhe anschauen. Das ist nicht so interessant, dass ich da jetzt in Detail drauf hingehe. Dann gibt es das Kerckhoffs-Prinzip, das ich auch noch ansprechen will. Das Kerckhoffs-Prinzip ist, dass die Sicherheit von einem Kryptosystem nicht von der Geheimhaltung des Algorithmus abhängen darf. Vorher, in zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, gab es immer Kryptosysteme, wo das System geheim war. Wenn das System bekannt war, war auch das System knapper. Das heißt, ein Angreifer kann alles lesen, wenn er weiß, wie das Ganze berechnet wird. Aber es gibt auch das Kerckhoffsche Prinzip, das dann sagt, okay, das Algorithmus ist bekannt, aber die Geheimhaltung hängt ab von einem Schlüssel. Das heißt, jeder kann das System implementieren und prüfen, aber keiner kann die Schlüssel rausfinden mit nur dem Algorithmus. Man muss die Schlüssel wissen, um die Nachrichten zu lesen. Oft wird das Kerckhoffs im Prinzip benutzt, um zum Beispiel gegen Nicht-Open-Source-Software irgendwas Negatives zu sagen. Das ist eigentlich Unsinn. Das Kerckhoffs im Prinzip ist rein gemeint für kryptografische Algorithmen. Das hat nichts zu tun mit das Nicht-Offenstellen von Ports, das Ändern von einer Portnummer oder irgendwas. Das hat nur mit kryptografischen Algorithmen zu tun. Das wollte ich noch dabei sagen. So, Security by Obscurity ist das Gegenteil und das ist dann das Nicht-Freigeben von so einem Algorithmus. Das hat nichts zu tun mit das Schützen irgendwo wegwerfen von Services oder was auch immer. Gut, da ist ein Fehler. Gut, dann haben wir außer diesen Elementen, sag mal Verschlüsselung zum Beispiel, haben wir auch Protokollen, die das darstellen. Da gibt es ein bisschen mehr. Wir können natürlich nachher verschlüsseln und wieder entschlüsseln, aber meistens wollen wir mal kommunizieren. Zum Beispiel Alice will eine Nachricht zu Bob schicken. Natürlich können wir dann so hin und her schicken. Toll, aber jetzt können wir natürlich verschlüsseln. Alice kann sagen, ich verschlüssel mal mit Schlüssel K. Aber wie weiß Bob K? K ist ein Schlüssel, aber Bob weiß vorher die Schlüssel nicht. Natürlich kann man zusammen euch treffen und sagen, die Schlüssel wird das sein. Und dann ist das abgesprochen und dann kann man sicher kommunizieren. Aber meistens ist das ganze Ziel, dass du zum Beispiel mit deiner Bank kommunizieren willst. Und du wirst nicht jedes Mal zu deiner Bank gehen und sagen, jetzt will ich die Schlüssel absprechen. Und dann heimgehen und dann Internetbankieren, weil dann kannst du auch direkt zur Bank gehen. Da gibt es dann, was sich Public Key Cryptography nennt, Publique Verschlüsselung. Und da ist die Trick folgendes. Wir haben wieder das gleiche Szenario, aber jetzt kann Alice verschlüsseln mit einem Privatschlüssel oder verschlüsseln mit einem Public-Schlüssel, da kommen wir gleich drauf. Alice verschlüsselt die Nachrichten mit einem Privatschlüssel. Jetzt kann Bob das Ding mit einem Public-Schlüssel einschlüsseln. Trick ist natürlich, dass diesen Public-Schlüssel, die Namen sagt es schon, dass die Schlüssel publik ist. Das heißt, was hier passiert, ist, dass Alice eine Signatur erstellt. Die Signatur wird dann geprüft mit einem publiken Schlüssel und wenn die Nachricht verändert ist, dann knappt das nicht mehr. Und nur Alice kann so eine Signatur erstellen, weil nur Alice hat den Private Key, private Schlüssel. Und wie wissen wir diesen Public Key? Naja, die wird natürlich einfach mitgeschickt. Aber ja, da gibt es noch ein Problem, weil wenn ich die publiken Schlüssel mit verschicke, dann ist die natürlich nicht signiert. Das heißt, ich muss das Ganze noch wieder weiter absichern, weil wenn ich ein Eingreifer bin, kann ich vielleicht die Nachricht nehmen und die publike Schlüssel wegnehmen und meine publike Schlüssel da hinschreiben und dann die Signatur ändern und die Nachricht ändern. Und dann gibt es eine publike Schlüssel und meine Signatur und meine Nachricht. Und da habe ich immer noch gewonnen, weil die Prüfung jetzt sagt, das ist jetzt dann die publike Schlüssel von dem Angreifer. So, das Problem ist, dass diese publike Schlüssel irgendwie an Alice gebunden sein muss. Und das ist das Problem, was mit Zertifikaten gelöst wird. Und das sieht folgendes aus. Das sieht sehr kompliziert aus. Zum Beispiel, das löst man mit Certificate Authorities. Zertifikatautoritäten. Die Zertifikatautoritäten, zum Beispiel das DFN oder den Verishine, die können deine publike Schlüssel verschlüsseln. Das heißt, sie erzeugen eine Signatur auf deinen Schlüssel. Was dann passiert, ist, dass du als Benutzer, zum Beispiel Dominik hier, kann überprüfen, ob die Nachricht, die ich empfange, auch tatsächlich von Frank kommt. Ich kann überprüfen, ob diese Nachricht mit Public Schlüssel, ob die auch tatsächlich von Frank kommt, weil ich weiß, wenn ich die Signatur überprüft habe, dass das Zertifikat Franks gehört. Jetzt ist die Trick natürlich, dass ich irgendwie die Signatur wieder überprüfen muss. Das weiß ich, weil ich habe die publike Schlüssel von jeder CA habe ich abgespeichert in meinem Operating System. Das nennt sich ein Root of Trust. Weiters kannst du natürlich sehr gut in unserer Vorlesung hören. Zweite Möglichkeit ist ähnlich. Das nennt sich PGP. Ihr habt vielleicht den Mail gesehen, wo Key Signing Party drinsteht. Das Web of Trust PGP, da braucht man Key Signing Parties. Was man da macht, ist, man verschlüsselt einander Schlüssel mit einer gewissen Anzahl von Vertrauen. Das ist eigentlich gleich wie den Zertifikatautoritäten, aber jetzt sind die Zertifikatautoritäten du. Jede Person, die mitmacht, ist der Zertifikatautorität und ich habe eine gewisse Anzahl von Vertrauen in jeder Autorität statt kompletter Vertrauen in jeder Zertifikatautorität. Und wie das dann genau funktioniert, das könnt ihr wieder in unserer Vorlesung hören. Und jetzt gibt es wieder ein ganz anderes Thema, Two-Factor Authentication. Was man mit Two-Factor Authentication meint, ist, dass man zwei Faktoren benutzt, um jemanden zu identifizieren. Das heißt, nicht nur ich kenne mein Passwort, nicht nur ich habe meinen Schlüssel, aber noch ein zusätzliches Element. Zum Beispiel, und da gibt es drei unterschiedliche Teile, Besitz, biometrisches Material und Wissen. Wissen ist, ich weiß mein Passwort. Besitzen ist zum Beispiel eine Smartcard. Ich habe mein Smartcard, damit kann ich einen Schlüssel erzeugen. Da gibt es ein kompliziertes Protokoll, das sicherstellt, dass ich den Smartcard habe. Gleichweise, ich habe einen TAN, das heißt, ich empfange einen TAN, das heißt, ich bin im Besitz von einem Mobil, wo die TAN hingeschickt wird. Drittes Teil ist zum Beispiel Fingerabdrücke, Gesichtserkennung und so weiter und so fort, was sich dann biometrische Identifizierung nennt. Und beacht hier, Two-Factor Authentication heißt immer, dass es zwei unterschiedliche Faktoren sind. So, ich kann nicht zum Beispiel ein Passwort und einen PIN nehmen. Ja, natürlich kann es das machen, das ist aber nicht so hilfreich. Gut, jetzt wieder ein komplett anderes Thema, weil wir haben natürlich eine Übersicht vor dem. Stack Overflows. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ihr habt vielleicht mal C gesehen. Ich werde euch kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Und ich schaue mal, wie weit ich komme. Ah, die Beamer stürzt ab. Na, okay. Wir haben ein Programm, das nennt sich Main. Und der ruft die Funktion Duet an. Mit einem Parameter, einem String Pointer. Da gibt es einen Buffer, aber vorher muss ich erst sagen, okay, diesen Parameter P wird auf dem Stack gestellt, dann wird der Return Pointer draufgestellt und was diesen Return Pointer macht, ist, die weist quasi zurück zu dieses Punkt hier. So, wenn diese Funktion fertig ist, dann schaut er in dieses Adresse hier rein, im Memory, und der springt dann dahin. Aber natürlich kann ich vielleicht, wenn ich ein Angreifer bin, will ich nicht hierhin springen, sondern dann zu meiner Code, weil dann kann ich Code ausführen. Und wenn ich Code ausführen kann, dann habe ich Kontrolle über dieses Gerät, oder zumindest über diesen Nutzer. So, das ist unser Ziel. Wir werden hier ein Adress schreiben, sodass wir das Adress nach unser Code weist. Okay, schön. Jetzt gibt es den Buffer, die wird automatisch geladen. Und es gibt diese Integer i, die wird auch automatisch geladen. Die sind alle nicht initialisiert, die stehen hier auf einem Stack. Und jetzt kann ich Code in Text in meinem Buffer schreiben. Das ist, was hier passiert. Es macht einen Loop über diesen P und er schreibt Elementen über von P nach Buff i. Okay, einfach. Aber diese Prüfung passiert mit StringLen. Was StringLen macht, ist, er zählt Charakter, bis es 0 sieht. Das heißt, die Wert 0. In diesem Fall sagt er, okay, zum Beispiel 4000. Dann wird er da 4000 Elementen kopiert. Aber die Buffer ist nur 2000 groß. Das heißt, es schreibt weiter. Und den Trick ist jetzt, bei unserem Prozessortypen, dass es so dorthin schreibt. Das heißt, nach oben. Das heißt, wenn ich mehr als 2000 hin, dann schreibe ich da drüber hin. Und jetzt kommt der Trick natürlich, ich kann natürlich meine Evil Code da drüber hinschreiben. Und wenn ich einfach Unsinn drauf schreibe, dann stürzt ab, weil es kommt am Ende und es versucht zu returnen und es schaut hier rein und da steht jetzt Unsinn. Und wenn da Unsinn steht, stürzt ab. Und jetzt kann ich natürlich hier meinen Code reinschreiben und dann passiert Folgendes, ich habe das Ganze gedreht und jetzt steht unser Buffer hier und diesen Red steht hier. Und was ich dann mache, ist das, oh, Fehler, naja, egal. Ich stelle meinen Code in meinen Buffer rein und jetzt kann ich einfach sagen, ha, spring mal zu meinem Buffer und dann führt es meinen Code aus, weil mein Code steht hier rein. Und da gibt es noch interessante Rahmenbedingungen und interessante Schutzmaßnahmen. Zum Beispiel kann man diese Adresse dynamisch machen, dann kann man nicht so sagen, ha, spring mal hier hin, weil man weiß nicht genau, wo die Buffer anfangen und solche weitere Probleme. Wieder ein neues Thema, das ich jetzt, ja, okay, ganz kurz. Smart Cards, ich habe ganz kurz davon gesprochen. Was ein Smart Card macht, ist zum Beispiel deine Bankpass. Eine Bankpass, da hat einen Schlüssel drin und die kann Nachrichten austauschen. Da gibt es so einen Chip, das kannst du sehen, mit so einer Kontaktplatte. Und wenn man diese Kontaktplatte auf das Gerät legt, dann kann das mit dem Gerät Nachrichten austauschen. Und jetzt gibt es da Side-Channel-Attacks, wie sie auf Englisch heißen. Was ich da machen kann, ist zum Beispiel mit einem Elektronenmikroskop das Ganze analysieren und schauen, was alles passiert in diese Karte. Und dann kann ich vielleicht die Schlüssel mal rausholen, weil eine Smart Card ist eigentlich ein Rechner. Und der Rechner hat Speicher, hat RAM. Im RAM steht mein Schlüssel vielleicht drin, weil ich muss rechnen, so irgendwann muss die Schlüssel für meinen Rechner verfügbar sein. Das heißt, ich muss meine Schlüssel benutzen, um Nachrichten zu verschlüsseln. Und wenn die Schlüssel im Speicher steht, kann ich das natürlich vielleicht mal auslesen, wenn ich beliebig akkurate Systeme habe. Da gibt es interessante Schutzmaßnahmen. Zum Beispiel baut man die Smart Cards so, dass die durcheinander laufen, dass alle Leitungen durcheinander laufen, sodass man das Auslesen sehr schwierig macht, weil man kann nicht einfach von außen raus, man kann nicht so ein Layout kaufen und alles auslesen, sondern dann man muss das alles auseinanderholen, weil jeder Dreh läuft durcheinander. Und wieder ein neues Thema. Wir haben gerade mal gesehen Stack Overflows. Das ist natürlich ein Problem. Und vielleicht haben wir Millionen Linien von Code und vielleicht will ich das mal automatisch verifizieren. Wir wollen nicht selber die ganze Zeit alles überprüfen, sondern wir wollen einfach ein Modell haben und dann ein Tool dreien, das alles verifiziert. Beispiel, AskJava. Und das sieht so aus, man sagt, ich habe Geld immer mehr als 0 und immer niedriger als 120. Das ist, was unser Smart Card macht für die Uni. Gut. Was das bedeutet, ist, dass das System AskJava wird dann überprüfen, ob das Money immer ober 0, größer als 0 ist oder kleiner als 120. Da, hier gibt es natürlich eine Add-Funktion und ihr könnt wahrscheinlich so sehen, wenn ich hier bei das RM ein Argument 5000 mit gebe, dann geht das schief. So, das wird er dann dir sagen mit Output. Das kann man natürlich benutzen, um das zu sorgen, dass man hier eine F hinzufügt, das überprüft, hey, ist es nicht niedriger als 0. Gut. Weitere Tools gibt es auch noch, zum Beispiel das Prefast, was eigentlich eine ganz einfache Tool ist. Das ist von Microsoft entwickelt, irgendwo 60 Jahre zurück. Und die haben damit angefangen, Windows ein bisschen sicherer zu machen. Und wie wir vielleicht gesehen haben, ist es so ein bisschen halbwegs besser geworden. Dann gibt es noch ein witziges Beispiel, das ihr vielleicht einmal anschauen sollt, weil ich weiß nicht, wie weit bin ich zeitlich. Weil wir haben noch andere Vorträge und ich will nicht in jeder anderes Zeit klauen. Passt schon? Okay. dann gehen wir noch kurz weiter. Hier ist ein Ding, das sich Visual nennt. Und Visual ist eigentlich ein witziges Beispiel, basiert auf Python. Was es macht, ist, es sagt, hey, wir haben jetzt Code, das können wir verifizieren in Runtime. Und wenn wir diese Code verifizieren, dann können wir vielleicht auch mal überprüfen. So, wenn ich in meine Code reinschreibe, dass es immer so ist, dass das Resultat größer 0 ist bei einer Fibonacci-Funktion. Dann sagen sie, hey, es macht eigentlich keinen Sinn, um die Code, die sagt, dass es immer größer gleich 0 ist, um die reinzulassen, weil das ist buggy Code. Buggy Code will man nicht in die Codebase haben. Naja, dann schmeißen wir es sofort raus. Die Code ist buggy, dann macht es auch keinen Sinn. Diese Code macht irgendwas. Und darum schmeißen wir es mal raus. So, delete vom Source Code, bam, weg. Kaputter Code weg, alle Bugs weg. Na, gut. Aber das war so ein...
Weil kein Code mehr übrig ist.
Darum ist es... Es ist natürlich ein Witz, ja. Jemand hat sich gedacht, ha, warum können wir das nicht mal extrem darstellen, sodass es deutlich ist, dass Codeverifizierung ist ein Thema. Aber Codeverifizierung ist natürlich auch nicht einfach, weil irgendwann ist all dein Code weg, wenn du das so machst. Und darum soll man natürlich richtig gute Code schreiben, die das nicht so macht. Gut. Weiteres Thema, Network-Angriffe, und zwar Distributed Denial of Service Attacks, verteilte DDoS-Angriffen. Gut, hier gibt es ein Beispiel. Für jeder, die es nicht kennt, das nennt sich Low Orbit Iron Cannon, hat irgendwas mit Videogames zu tun, kennst du vielleicht. Was man hier macht, ist einfach ein System zur Verfügung stellen an viele Nutzer, 4chan-Benutzer zum Beispiel, und man greift einfach eine Seite an mit sehr, sehr vielen Anfragen. Zum Beispiel, man fragt eine Webseite 10.000 Mal ab pro Sekunde. Und weil dieses System quasi innerhalb deines Browsers funktioniert, es ist geschrieben in JavaScript, kann man das sehr schwierig unterscheiden, diese richtige Anfrage von normaler Benutzer und die Anfrage von diesem System. Bis eine gewisse Anzahl natürlich, wenn die 10.000 von einer Person kommen, irgendwie wird man sehen, ha, 10.000 Anfrage pro Sekunde ist vielleicht nicht gut. Aber das ist sehr schwierig zu machen, weil normale Detection-Systeme, die operieren auf einer niedrigen Ebene, zum Beispiel Netzwerkebene. Und das kann dieser Angreifer nicht erkennen. Und natürlich gibt es auch mal Fehler, wenn irgendwas passiert in die Welt. Zum Beispiel das bekannte, also der Stort-Effekt, glaube ich, nicht so bekannt in Deutschland. Vielleicht kennt man es als das heiße.de-Effekt. Das hat mal passiert in 2005 zum Beispiel. Gab es hier ein schönes Grafik. Das Traffic geht auf 900 Kilobytes pro Sekunde hoch. Das ist für jetzt nicht so viel, aber dann war das echt recht viel. Hier ist ein anderes Beispiel. Vielleicht erinnert euch noch, dass Michael Jackson irgendwann mal tot gegangen ist. Wenn er tot war, hat jeder darauf gegoogelt. So viele Leute haben darauf gegoogelt, dass alle Alarmen abgegangen sind. Und irgendwie hat jeder gesagt, ah, Denial of Service Angriff, weil Michael ist tot. Gut. Das skippen wir. Weil letztes Mal gibt es noch SQL Injection. Natürlich gibt es auch Webangriffen bei uns. Jeder, der es noch nicht kennt, SQL ist eine Sprache, die man benutzt, um eine Datenbankabfrage zu machen. Zum Beispiel sieht das so aus in PHP. Select star from users where user is so und password is so. Okay, was dann passiert ist, ich habe hier ein User und da ein Password und die Password kommen von irgendwo außerhalb. Zum Beispiel dem Benutzer, die das eingibt. Aber das ist zum Beispiel über eine Webform. Wenn ich jetzt hier nicht die richtige Schutz mache, dann kann ich mit dieser Anfrage or user is root und Passwort ist 1 zum Beispiel, dann kann ich, wenn, dann wird das auf jeden Fall ja zurückgeben, weil ich habe eine User x oder den User root. Wenn ich diese Code, das Passwort, wird hier eingegeben. Das heißt, es macht diesen Quote hier zu und das macht or user root. So, es loggt dich sofort ein als root, weil das ist einfach valider SQL-Code. Und dann gibt es interessante Schutzmaßnahmen, die ich jetzt nicht alles nennen würde. Letztes Thema, das ich habe, hoffe ich, ist formale Verifikation von Protokollen. Das ist für uns in Ulm ein bisschen ein neues Thema. Ich habe das quasi mitgenommen aus den Niederlanden. Wir haben mal gesehen, dass die Sicherheitsprotokollen irgendwann, dass sie nicht funktionieren. Ich habe ihr erzählt, wir haben Krypto und Krypto ist da, aber wir haben auch noch Protokolle darum hin. Die Protokolle darum hin können natürlich auch unsicher sein. Es gab mal den Spruch, Protocols are three-line programs we still managed to get wrong. Hier ist ein Beispiel, das Needham-Schröder-Protokoll, ich werde ihr jetzt nicht suchen lassen, aber das Problem ist, dass man hier eine Man-in-the-Middle-Angriff ausführen kann. Weitere Erklärungen gibt es in unserer Vorlesung oder zum Beispiel auf Wikipedia. Diese Folien sind von der Uni Eindhoven aus den Niederlanden. Kurz, dass es nicht vergessen wird. Letztes Thema, hoffe ich. Na, okay. Was letztes Thema? Anonyme Kommunikation. Wir haben das System Tor. Das ist auch ein interessantes System, das ist von Studenten sehr geliebt, glaube ich. Wir haben eine Nachricht und verschlüsseln es nicht einmal, aber mehrmals. Den Trick davon ist, dass ich jetzt nicht mehr nachweisen kann, wer den Absender ist. Weil zwischen jeder User wird verschlüsselt. Und jeder User kann sagen, ja, kommt von daher. Aber der kann nicht sehen, wer der ist. Der kann nicht sehen, oh, Entschuldigung, andersrum. Der kann nicht sehen, wie der ist, weil das ist schon nicht mehr verschlüsselt. So, ich habe einen Chain. Ich verschlüssel es erst für den nächsten Schritt, dann für den Schritt drauf, dann für den Schritt drauf und dann für das Endpunkt. Das heißt, das wird einmal entschlüsselt für den nächsten Hop, nochmal entschlüsselt für den nächsten Hop, nochmal entschlüsselt für den nächsten Hop. Und dann letztes noch den. Wir kennen XKCD, glaube ich, allen. XKCD ist cool und XKCD hat immer recht. Zum Beispiel hier. Und dann danke ich euch. Und ich muss mich für mein Deutsch entschuldigen, weil ich bin Niederländer, wie gesagt. Bitte schön.
Mein Deutsch ist besser als mein Niederländisch.
Steck mich bitte mal ein. Mikrofontest. Miep, muss ich auch laut reden. Ich glaube, ein paar Sachen aufzuschreiben. Archiv ist, wann das passiert ist. Und noch die Sache, unter der ich den Kram irgendwann mal plane zu veröffentlichen. markus.in-ulm.de/projects, da wird irgendwann mal ein Blog oder was ähnliches oder irgendeine Dateistruktur auftauchen, wo man den ganzen Kram runterladen kann. Aktuell liegt hier das Ergebnis des heutigen Tages. Und zwar ganz konkret habe ich in letzter Zeit mit Lasercuttern rumgespielt. Das Ergebnis davon sieht dann ungefähr so aus. Oder auch so. Und da mich erstaunlich viele Leute darüber gefragt haben, wie das eigentlich funktioniert, was ich gemacht habe, habe ich mir gedacht, dass es einfach mal auf Papier gebannt werden sollte. Also, first things first. Ich bin auf die Idee gekommen, dass ich eigentlich eine ganz besondere Visitenkarte haben will, um mich selbst auszuweisen. Und die sollten noch die Formel des Pinguins haben. Und bin zur Druckerei gegangen, habe gefragt, wie der ganze Kram funktioniert und habe dabei gelernt, drucken können Sie es, zum Ausschneiden brauchen Sie eine Standsformel, das kostet zwischen 600 und 800 Euro. Und eigentlich war mir das plötzlich für eine Spielerei von einer Visitenkarte nicht wert, einfach nur um Nerd zu sein. Also dachte ich, muss es mal anders gehen. Der CCC München hat einen Lasercutter, auf Typ, Leistung gehe ich nachher alles noch ein, und haben mir gesagt, ja, wir können es schneiden. Wie sieht es denn aus, wenn ich den Kram ausdrucke und dann bei euch schneiden lasse, wie kann ich es richtig kalibrieren, dass es übereinander gelegt wird? Musst du es vorher drucken oder kannst du es auch mit dem Laser ausdrucken? Also so Niedrigleistungspapier leicht ansenken und das könnte eingraviert werden. Also war die Idee geboren, meine Visitenkarte direkt auf einem Lasercutter auszudrucken und gleichzeitig mit Schneidmodus. Und bevor ich mich auf irgendwas einlasse, wollte ich mal wissen, was kann dieses Gerät eigentlich überhaupt? Und habe daraufhin ein Musterprojekt entworfen, um einfach mal den Lasercutter an seine physikalischen Grenzen zu bringen. Zum letzten Lightning Talks habe ich mich aufgeregt über SVG, wie scheiße schwer das zu entwickeln ist. Und zwar sah mein Muster folgendermaßen aus. Jede weiße Linie macht eine Schnittkante, bei der der Laser nachher aktiviert werden soll. Ich habe irgendwie einen inneren Kreis, der wird gar nicht geschnitten. Ich fahre jetzt in anderen Viertelkreisen ringsherum, mache hier einen Schnitt, spare ein Stück aus, mache noch ein Stück und versetze den nächsten äußeren Kreis um 45 Grad gedreht dazu. Und versetze wieder den äußeren Kreis um 45 Grad gedreht dazu. Und das sollte ungefähr dem entsprechen, was man dann bei IKEA so als diese Plastiklampenschirme kennt, die in Form einer Glocke entstehen. Ich wollte einfach wissen, wie genau kann dieses Ding eigentlich schneiden. Deswegen habe ich mit dem Perl-Skript entworfen, das mir SVG-Output macht, dass man nachher irgendwie auf dem Lasercutter in diese obskure proprietäre Software bringen kann und schneiden lassen kann.
Das Bild sieht jetzt aber ein bisschen anders aus.
Das ist noch während des Schneideprozesses. Wir haben das Zeug in die Lasercutter-Software, also mein Laseroperator Martin hat das in die Windows-Software gefüttert, die irgendwie gar nicht dokumentiert ist. Und die macht daraus ein internes, die kann XPS und SVG lesen. XPS ist so Microsoft PostScript-Extension-Zeugs. Und fängt dann an, sowas zu schneiden. Und ich habe mich mit meinen CNC-Gurus unterhalten. Die haben gemeint, bei billigen Maschinen macht das einen Unterschied, ob die Linie von links nach rechts oder von rechts nach links abfährst, weil die Steuerung unterschiedlich präzise arbeitet. Das wird nicht die gleichen Schnitte ergeben. Und dieser Lasercutter hat sich dann entschieden, er fährt irgendwie von innen ein Viertel ab und noch ein Viertel und noch ein Viertel und noch ein Viertel. Als er das dann fertig war, ist er weitergegangen. Und wir saßen ganz gespannt daneben, haben uns gedacht, was wird jetzt wohl passieren? Und hier fing er plötzlich an, von oben zu schneiden. Und jetzt seht ihr gerade diesen Zustand, wo er die ersten Viertel nebeneinander gesetzt hat. Man wird es auf dem Bild schlecht erkennen, am Original sieht man es ganz gut, dass an den Kanten, da wo es beginnt, ist es A leicht ausgefranst, ungefähr so wie auf einer CD, der hält die Spur nicht sauber, wenn er anfängt zu schneiden. Und vor allem, es hat starke Brandmarken, da ist es ziemlich dunkel geworden. Und zwar immer da, wo der Laser entweder anfängt oder aufhört. Es sind deutliche Spuren und deutliche Schnittkanten drin. An sich gesehen war ich beeindruckt, dass jetzt...
Also die um 45 Grad versetzten, die kommen jetzt erst noch?
Die kommen jetzt erst noch rein. Das sind jetzt aktuell noch 2 mm abzüglich dessen, wie breit er halt geschnitten hat. Und jetzt fährt er im nächsten Zyklus durch und springt hier noch einen Strich rein. So wird das langfahren. Damit der Lasercutter das machen kann, habe ich Folgendes gemacht. Maximale Geschwindigkeit, was die Maschine halt hergibt. 2% maximaler Laserleistung, was auch immer für eine Einteilung, ob linear oder logarithmisch, wir wissen es nicht. War einfach nur ein Ausprobierenwert. 3 Schichten Papier, oben eine rosane Schicht, unten drunter eine blaue, ganz unten eine weiße und zum Schluss waren noch ein paar Magneten oben drauf. Unten drunter befindet sich nämlich ein Metallgitter, um überschüssige Laserleistung abzuführen. Das klappt ganz gut, weil so eine Laserdiode einen Fokuspunkt hat, die kann nicht beliebig dicke Materialien schneiden, ohne entweder nachfokussiert zu werden oder eine Höhe variiert zu werden. Das heißt, die kann auch nicht beliebig weit in die Bodenplatte reinschneiden. Deswegen ist das Zeug quasi hochgelagert. So, da sind wir mit 2% Laserleistung draufgegangen und was da im Prinzip rausgekommen ist, ist dieses weiße Zeug ganz unten, hat noch deutliche Brandspuren, ist auch teilweise geschnitten, ist nicht ganz fertig geworden. Das ist die unterste Schicht. Die hat es deutlich angesenkt, aber nicht durchgeschnitten. Im weiteren Verlauf habt ihr hier noch einen Absauger. Der saugt einfach Luft raus, um die ganzen Rußspuren wegzukriegen. Rosa lag ganz oben. Soll eigentlich ein rosanes Stück Papier sein. Es ist deutlich dunkel geworden und mit so Körnern an der Seite, das sind Rußspuren. Einfach verbranntes Papier, das sie abgesetzt hat. Deswegen hat man eigentlich einen Abzug. Und dann kommt der Laserstrahl von oben, wo das Papier ansenkt und hat noch ein extra Gebläse, kann ich einen Ventilator einzeichnen, um direkte Flammenbildung auszublasen. An der Stelle, wo der Laser gewendet hat, gab es immer kurze Lichtblitze. Ich gehe davon aus, dass das Papier dort leicht in Flammen aufgegangen ist. Das würde auch diese Brandspuren deutlich erklären. Aber reine Spekulation. Es ist halt während des Schneidens und wie man dort oben in der Ecke noch schön erkennen kann, die oberste Schicht Papier hat sich tatsächlich nach oben weggewölbt. Entweder wegen der Hitze oder wegen des Gebläses. Auf alle Fälle war das dann nicht eben. Und deswegen kam es in der äußeren Schicht zu einigen Fehlschnitten. Das blaue Papier... Zu einigen Fehlschnitten. Das Zeug hat sich gewölbt, also von Draufsicht nach außen gewölbt. Und jetzt kommt halt der Laser mit seinem nächsten Schnitt runter rein und schneidet rein. Deswegen habe ich in diesem rosa Papier, besonders im äußeren Bereich, deutliche Fehlschnitte. Wir haben herausgefunden, fürs nächste Mal lege eine Schicht oben drauf, die total egal ist. Und gehe davon aus, dass zweite, dritte Schicht beschnitten werden können. Im Vergleich zu Rosan, deutlich weniger Brandspuren. Genau, auf der Rückseite schon. Und ist auch wesentlich sauberer geschnitten. Schnittfehlmuster kann man erkennen, wenn man sich dieses gleichmäßige Muster anschaut und dann hier an der Seite solche Aussparungslücken sieht. Da ist was fehlgeschnitten worden oder halt schlecht belastet. Beim Blauen fällt das ein paar Mal auf, wenn ich es ranziehe. Da ist ein Fehlschnitt, da ist ein Fehlschnitt. Da oben ist mal was nicht ganz geschnitten worden, könnte man jetzt von Hand nachziehen. Wenn ich das währenddessen für das Rosa zeige, das deutlich oben mag, kann man die Fehlschnitte deutlich sehen. Hier oben ist es mir durch viele Vorzeigen, ich habe das Zeug schon so oft rumgezeigt, bereits kaputt gegangen. Da hat man deutliche Fehlschnitte. Da hat sich einfach Papier nach unten gewölbt. Also man erkennt es schon, hat zwar alles funktioniert, ist aber deutlich an der Grenze dessen, was, was der Laser kann und auch was das Papier leisten kann. Dieses Muster, wir haben nie die Länge ausgerechnet. Schau auf der Webseite nach, wie groß es wirklich ist. Das hat 12 Minuten maximale Lasergeschwindigkeit gebraucht, um das abzufahren, nach dem Algorithmus, mit dem der Laser da abgefahren ist. Der Punkt, wie er die Striemen dazwischen setzt. Das war direkt nach dem Schnitt, da war es nur einigermaßen intakt. Das Rote hängt deutlich weiter runter, jetzt das Ende gar nicht. Weil das Blaue im Außenrand, da wo es deutlich runter hängt, noch nicht fertig geschnitten war. Da war die Schnittmarke unsauber. Wie ich hier gesehen habe, es hängt nicht vollständig runter. Deswegen haben wir zwar das Rosa, das beim Schneiden oben lag, jetzt uns unten hängt, das am meisten runterhängt, das Blaue nicht ganz sauber geschnitten, aber dafür keine Fehlschnitte innen drin. Und das weiße Blatt liegt ganz oben drauf. Das war frisch nach dem Schnitt, als es noch nicht kaputt gegangen war. Das ist übrigens die Werkstatt vom CCC München. Der Deal an der Sache war für Nicht-Club-Mitglieder 1 Euro pro Laserminute. Für mich für Feldversuch war das ganz okay. Hier seht ihr nochmal die deutlichen Rußspuren. Es ist zumindest dunkel geworden. Und das, was sich wölbt, sind die Fehlschnitte gewesen. Also durch die Lüftung und Temperatur, und also Absaugen, Temperatur plus Fehlschnitte. Das ist die Kombi, die ihr hier seht. Visitenkarten, ja. Also eigentlich war meine Idee, Visitenkarten zu machen. Und deswegen hat man auch gleich eine da und habe mal irgendein Standardmotiv genommen und drauf gedruckt. Für Visitenkarten gibt es, also das war jetzt Linienmodus. Der hat noch einen anderen Modus, wo er Flächen abfährt. Der rastert die Flächen, gib mal ein Stück Kreide. Das war volle Laserleistung, Linie nachfahren, Laser ausschalten, weiterfahren, Laser an, volle Leistung weiterziehen. Wenn man Figuren ausschneiden will. Wenn man währenddessen Flächen gravieren möchte, wird der Laser das Zeug mit maximaler Geschwindigkeit rastern und den Lichtblitz scharf schalten, wenn immer er ihn braucht. Das heißt, der Laser bewegt sich mit maximaler Geschwindigkeit im Raster über die Fläche und wird über die Leistung, die auf die Iode geht, regulieren, wie genau er schneiden kann. Das war jetzt, Visitenkartenpapier ist wie stark? 120 Gramm, 160? Ich weiß es nicht. 100% Vector Speed. Vector Speed scheint äquivalent zu sein zur Laserleistung, die er drauf gibt. Maximale Bewegungsgeschwindigkeit und ich habe es gegen das Licht gehalten, um es abzufotografieren. Wir haben nicht ganz durchgeschnitten. Es gibt zuletzt Papierfetzen, die das Zeug zusammenhalten. Festgestellt, ich ausprobiert, okay, 100% Vector Speed war vielleicht ein bisschen zu viel. Also haben wir das direkt mal den Nachschnitt geschickt. Kann ich da rumgeben. 100% seht ihr problemlos durch. Sieht man das? Mit 50% Leistung haben wir immer noch deutliche tiefe Spuren im Papier, stark angesenkt. Und mit 25% Laserleistung haben wir nur noch leichte Gravuren. Das heißt, ich kann zumindest mal ein zwei Farbmuster fahren. Was die Software offiziell kann, ist irgendwie ein 8-Farb-Modus. Man kann da verschiedene Sachen reinwerfen. Die Jungs haben es natürlich direkt auf die Spitze getrieben, haben ihren Laptop-Deckel eingraviert. Ich bin klar, dass sie das machen lassen. Die haben das Bild in mehrere Schichten zerlegt, die sie teilweise in Einzelbildern auf den Lasercutter geben mussten, damit sie mehrere Graustufen hinbekommen, zum Beispiel bei diesem Pirate-Bildschiff. Durchaus nicht unmöglich. Allerdings bei Laptop-Deckeln gibt es Beschränkungen. Metall kann man zwar gravieren, aber mit dem Lasercutter nicht schneiden. Hat eine Leistung von ungefähr 20 Watt. Ohne Gewehr. Bei Plastik sagen sie, könnten giftige Dämpfe entstehen, keine PVC-haltigen Sachen, kein gar nichts. Blablub, gibt es eine riesige Einschränkungsliste. Wenn ihr Spaß haben wollt, hat das Raumzeitlabor Berlin. Ist das richtig? Entschuldigung, wo liegt das Raumzeitlabor?
Bochum, oder?
Wir haben gerade einen Vorschlag für Bochum. Kriege ich bitte meinen Zoom? Ich kriege keinen Zoom. Die haben eine Liste mit Sachen aufgestellt, die sie schon ausprobiert haben im Gerät und was so an Ergebnissen rausgekommen ist. Es gibt halt Materialien, die machen weiße Gravuren, Materialien machen schwarze Gravuren, man kann damit schneiden, man kann damit Papier eingravieren, man kann damit... Ja, ich finde es ganz cool, dass ich es mal gemacht habe. Allerdings nach diesem ähnlich langen SVG-Zeug.
Da hat einer auch Laser, hat mit Glas
gelasert. Plexiglas bis 3 mm in einem Zug sauber durch.
Achso, ich dachte,
Glas. Stimmt, man kann auch Spiegel lasern. Ich habe was speziell dazu gelesen. Bei Spiegeln stand drin, von der schwarzen Seite aus lasern. Also prinzipiell steht die Möglichkeit, wenn die Laserleistung nicht ausreicht, mehrmals über die gleiche Strecke rübergehen.
Okay, ich wollte einen Hinweis geben, ich habe das nämlich auch schon mal gemacht. Und der Rauch, der da entsteht, der ist extrem aggressiv.
Hinweis aus dem Publikum, beim Quarzglaslasern gibt es extrem aggressiven Rauch.
Wenn der irgendwo in den Lüfter oder in den Kugellager reingeht, kann man es nach ein paar Minuten wegschieben.
Den man nicht in den Lüfter oder Kugellager haben will, sonst verkürzt man die Lebensdauer der Geräte auf Minuten. Welcher Rauch soll das denn sein, der so aggressiv sei? Quarzrauch mit fein zersplittertem Glas.
Das ist interessant.
Nachdem jetzt extrem viele Fragen an mich rangekommen sind, habe ich mal so die Question and Answers aus einem E-Mail zusammengekratzt, um es jetzt mal zu präsentieren, was hier zusammenkommt. Welche Stoffe kann man schneiden? Und ja, Acrylglas 3 mm, also Plexiglas sofort in einem Schnitt, 5 mm in zwei Schnitten, mehr hat noch keiner versucht. Holz könnte so das Maximum beim Zentimeter liegen und damit verdammt oft drüber gehen. Holz hat übrigens deutliche Brandspuren, wenn man es schneidet. Aber für alle Leute, die so motorisch wenig geschickt sind, ist das natürlich eine nette Alternative. Als ich dann angefangen habe, habe ich über meinen Eiffelturm aus Papier als 3D-Puzzle im Wohnzimmer geträumt. 2 Meter selbst gebaut. Mittlerweile nach diesem SVG-Zeug ist es mir echt zu viel Aufwand. Für die Flächengravur, vorgeschlagen Schwarz-Weiß-Bild oder SVG mit bis zu 8 Farben, wird dann dieses interne Microsoft-Format, das XPS-File oder das, was der Lasercutter halt fahren kann, konvertiert. Die Geschwindigkeit und Stärke des Lasers sind für den Schnittmodus, für den Flächengravurmodus gibt es noch den Vector Speed, bei dem wir nicht genau wissen, was diese Größe eigentlich beeinflusst. Sie verursacht mehr oder weniger starke Brandspuren. Da habt ihr einen Link auf die Tabelle vom Raum Zeitlabor.
Problem ist zu sehen. Materialwissenschaften.
Plastik schneidet sehr gut, weil Plastik schmilzt und dabei keine Brandspuren hinterlässt. Achtung, PVC-Plastik hinterlässt wieder Chlorgase. Und die letzte Frage war, was für Laser habe ich eigentlich geschnitten? Ein Full-Spectrum-Laser, fslaser.com. Der Kommentar war, die haben den auch nur aus China gekauft, ihre eigene Steuerung dran gebaut und teuer weiterverkauft. Und Fazit vom Laser-Operator war gewesen, nun ja, wenn ich mir die Steuerung anschaue, hätte man das auch selbst bauen können. Und das ist das Ergebnis von mehreren
Stunden. Spektrumlaser heißt, es ist tatsächlich einer, der mit mehr komplettes Farbspektrum hat. Wie macht denn Laser das? Das ist ja immer monochromatisch.
Kommentar aus dem Publikum, Full-Spektrum-Laser, wenn Laserdioden monochromatisch arbeiten. Oh, ich nehme mich jetzt einfach mal als kleinen Troll hin. Ich nehme die Frage nicht ernst. Der Laser hatte tatsächlich irgendwie einfach Rotlaser zum Schneiden und noch einen Laserpunkt zum Zielen, damit man im optischen Auge sieht, was, also im menschlichen Auge sehen kann, was da eigentlich geschnitten wird oder ungefähr gerade aufhalten sollte. Das heißt, du hast zwei ganz eng beschränkte Wellenbereiche, in denen der Laser wirklich arbeitet. Der Laser zum Schneiden und der Laser zum Zielen. Und die Firma hat sich da halt einen witzigen Namen ausgedacht. Ich lasse das jetzt einfach mal als Bild offen stehen. Jens, möchtest du gleich? Dann hänge ich den PIR-Vortrag hinten dran.
Ja, ich denke, das kann man sehen. Ja, ich wollte ein oder bin gefragt worden, kurz einen Vortrag. Nein, das ist schon so. Soll so sein. Aber was meinst du jetzt mit links? Ja, nee, es soll schon so sein. Alles der Reihe nach. Also Markus fragte mich, ob ich nicht auch ein bisschen was erzählen könnte. Ich würde auch so viel rumbasteln. Ich denke, dieses kleine Kerlchen hier kennen viele, wahrscheinlich sogar eher alle. Raspberry Pi. Auf die Hardware will ich jetzt nicht so eingehen. Dürfte bekannt sein oder im Internet massenweise zu finden. Naja, den Rechner gibt es seit einem eineinhalb Jahren sowas rum. Ist eigentlich ziemlich günstig. Erstmal in Anschaffung und zweitens auch günstig im Verbrauch. Das heißt, an Strom anschließen, USB, 500 mA, 700 mA und dann läuft das Teil. Und das läuft und läuft und läuft. Aber jetzt hat man die Hardware, die man vor Jahren eigentlich schon immer haben wollte. Was macht man jetzt plötzlich damit? Ja, natürlich kann man was tun, aber man steht erstmal da, kauft dann mal auch gleich zwei davon, weil so ein Ding kostet ja nur so 30, 35 Euro. Dann liegen die da rum und dann was tun. Also, der Vorteil ist, wir kriegen vernünftige Hardware. Sie hat viele Hardware-Schnittstellen für diejenigen, die basteln wollen. I²C, wir haben LAN dabei, wir haben USB dabei, wir haben HDMI dabei, wir können Musikserver draus machen oder sonst was. Er ist günstig, er läuft schön mit Linux, das wollen wir natürlich auch. Und dann fragt man sich natürlich, ja, was denn bitte? Dateiserver, kann man tun. Gibt es vielleicht auch etwas mittlerweile schnellere Lösungen, also mit mehr Bandbreite, mit mehr Datenübertragungsrate. Man kann einen Webserver draus machen, ein VPN-Gateway. Aber was brauchen wir eigentlich täglich? Brauchen wir nicht auch einen Kalender? Oder Adressbuch? Oder Mail-Server ein eigener? Oder ein VoIP-Server? Die Frage ist eigentlich nur, kriege ich das alles parallel da drauf oder nutze ich dann wieder mehrere eigene Systeme, weil dafür ist dann vielleicht doch hardwaremäßig ein bisschen schwach. Aber es gibt da ganz viel und es gibt auch ganz viele Projekte, was man so alles anstellen kann. Was ich jetzt gerade hier in der Liste nicht habe, ich kann auch ein Web, oder da steht es noch drauf, einen Webcam-Server machen, also Webcams anschließen und die ins Internet posten, die Fotos davon, weil er eben halt wenig Strom braucht, brauche ich keinen Rechner laufen lassen. Also keinen großen, wie man sie halt vor ein paar Jahren hatte. Und auch gerade mit einer Software, wo ich gleich noch drauf komme, kann man nicht nur Webcams nehmen, sondern auch richtig gute Fotoapparate. Jetzt hat man aber so ein schönes Teil. Da stellt sich natürlich die Frage, daheim ans DSL anschließen, ja, geht, macht für die Webcam auch vielleicht Sinn, weil da sind ja vielleicht die Sachen, die man mit der Webcam auch aufnehmen möchte und anderen zur Verfügung stellen möchte. Zum Beispiel der Blick in den Garten, das eigene Wetter vor der Tür oder weil man halt eine besonders schöne Stelle hat, in ein Tal rein oder es ist Ulmer Münster oder was einem halt so einfällt. Dann kommt aber der nächste Punkt, DSL als Server zu betreiben. Naja, geht, man ist außen dran, wenn dem Gerät irgendwas passiert, man kommt dran und kann es tun, aber so eine richtig schöne Lösung für einen Webserver oder einen Kalender, der läuft, wo man eigentlich jederzeit drauf zugreifen können möchte, ist es nicht. Erst recht mit den Zwangstrennungen bei DSL. Dann gab es da so eine schöne Firma namens Edis in Österreich. Die hat angeboten, den Raspberry Pi kostenlos zu hosten, also Co-Location zu betreiben. Man schickt den eigenen Raspberry Pi voll konfiguriert dahin und die schließen ihn an Strom an. Die geben dem Ganzen ein Netzwerkkabel und ja, das war's. Unter Umständen ziehen sie auch mal einen Stecker und stecken ihn halt wieder dran, also ein Reboot. Aber ansonsten war es das. Und das Ganze für, das ist das Interessante dabei, lau. Natürlich waren die, man kann sich das gut vorstellen, absolut überrannt. Deswegen bietet Edis das auch nicht mehr an. Aber es gibt eine zweite Firma namens PC Extreme aus den Niederlanden, die das auch anbietet. Und das werde ich dann demnächst mal nutzen. Denn genau diese schöne Kiste ist seit gerade eben soweit fertig, dass sie bootet und das nicht nur eben halt, wie man es hier will, von ja, der normalen SD-Karte mit einem Debian oder einem Arch drauf, sondern auch voll verschlüsselt. Denn wenn man das Ganze natürlich aus der Hand gibt und irgendwo nicht mehr im eigenen ja, Wohnung, Haus, Gartenlaube für die Webcam oder sonst wo hat, je nachdem, welche Daten man drauf haben will, Kalender, Adressbücher, sonstiges, ja, mag der Nerd das natürlich auch verschlüsselt haben. Das geht auch. Da zeige ich auch gleich noch eine Webseite zu. Jetzt gerade funktioniert es bei mir. Leider noch nicht per SSH, sonst würde ich es auch demonstrieren. Ich muss mich immer noch per Tastatur anmelden. Ja. Was kann man dann an Software nutzen? Die Dinge, die mir aufgefallen sind, sind OwnCloud. Das stellt ein Kalender zur Verfügung über CalDAV. Das stellt einen Dateiserver zur Verfügung über WebDAV. Es stellt ein Adressbuch zur Verfügung über CardDAV. Was haben wir noch? Ich muss mal auf die Homepage gehen, glaube ich. Das macht es einfacher. OwnCloud. Hier. Was haben wir alles? Also Sync Your Data, Share Your Data, Access Your Data, User Interface. Ich scroll mal so ein bisschen durch. Ach, Webcam, also eine Fotogalerie kann man auch noch damit einbinden. Das kann eine ganze Menge. So für 1 bis 2 bis 3 Leute, was ich so bis jetzt gelesen habe, Erfahrung habe ich noch keine, kann ich dann vielleicht in ein paar Wochen nachreichen, klappt das auch parallel auf dieser kleinen Rechenleistung. Das wäre also die eine Möglichkeit. Das Ganze über PHP installiert. Schön nutzbar. Dazu braucht man natürlich auch einen Webserver. Man sollte etwas nehmen, was der Hardware angepasst ist. Also Nginx, Nginx geschrieben, ist das, was mir da aufgefallen ist. Aber ein Light-HTTPD würde es wahrscheinlich genauso gut tun. Vielleicht nicht unbedingt ein SQLite als Datenbank, das habe ich gelesen gehabt, sondern ein MariaDB oder ein MySQL mit entsprechenden Einstellungen. Das scheint wohl auch zu laufen. Dann gibt es Elastics, da habe ich aber bis jetzt nur diese Seite hier gelesen. Also, was kann man tun? Man kann einen Voice-Server drauf installieren auf Basis von Asterix, einen Fax-Server, Mail-Server, Instant-Messaging, halt alles im kleinen Rahmen so für Kleingruppen. Dann irgendwo ist halt der Raspberry Pi doch hardwaremäßig limitiert. Aber Möglichkeiten gibt es. Wenn man das natürlich hat, dann will man das natürlich auch irgendwo hinpacken. Das hier ist jetzt PC Extreme. Was kriegt man bei denen? Netzwerkanschluss, 100 Mbit, 500 GB Traffic im Monat. Ja, Stromversorgung, damit er natürlich läuft. Und das liegt bei denen. Es ist natürlich die Frage, warum machen die das? Ja, einerseits Werbung, andererseits wollen sie Raspberry Pi unterstützen, aber uns Bastlern kommt das natürlich voll entgegen und mal ausprobieren und schauen, was man da tun kann. Glücklicherweise bin ich mit dieser netten Kurzanleitung versorgt worden. Steht auf gist.github.com. Ich denke, den Link kann man da oben sehen, der dürfte dann auch im Video zu sehen sein. Im Grunde wird hier, mal abgesehen davon, dass die Grundinstallation sowieso natürlich von jedem noch sich mal anzuschauen ist und zu tun ist, wird hier beschrieben, was man so alles braucht, schön schrittweise mit den Befehlen dazu, um den Raspberry Pi voll zu verschlüsseln, nachher zu booten und eben halt das Ganze auch noch so zu machen, dass man das Ganze per SSH freischalten kann. Das heißt, den Raspberry Pi irgendwo, auch in ein Rechenzentrum packen, sich per SSH anmelden und dann die verschlüsselte Partition entschlüsseln. Also eigentlich, das was man braucht ist, wie immer, das große Problem Zeit. Anleitungen gibt es eine ganze Menge. Ideen, was man damit tun kann, gibt es auch. Ich habe da erst angefangen, VPN-Server werde ich ihn jetzt mal einsetzen. Als G-Foto-Webcam-Server läuft er schon bei mir daheim. Jetzt hier mal die Wikipedia-Seite. Bei mir ist eine etwas ältere Digitalkamera dran angeschlossen, für etwas bessere Fotoqualität als eine reine Webcam. Im Grunde schön über die Kommandozeile zu steuern. Ja, mach ein Foto bitte, gutes Skript, speichert mir das und dann hat man ein JPEG-Bild, was man weiter nutzen kann. Wenn man natürlich eine Webcam betreibt, kann man auch sowas noch dran anschließen. Also gleich eine ganze Wetterstation. Das geht dann aber doch in den Hardware-Anschlussbereich, der mich zwar durchaus reizt, aber naja, wir wollen mal nicht alles überstürzen und zu viele Dinge parallel anfangen, sondern der Reihe nach. Aber das sind so die einzelnen Punkte, an denen ich mir schon mal Gedanken gemacht habe. Auch hier gibt es Hinweise, wie man den Raspberry Pi weiter umbauen kann. Anleitungen gibt es wirklich zuhauf. Im Grunde muss da jeder seine eigene Entscheidung treffen, was macht ihm gerade Spaß, was ist wichtig und dann anfangen. Ja, das war eigentlich so mein Standpunkt, wo ich gerade mit dem Raspberry Pi dran bin, was ich tue und was es da alles Nettes gibt. Vielleicht kommt in einigen Wochen, Monaten nochmal ein Erfahrungsbericht oder der nächste Teil davon, wo ich jetzt das nur angerissen habe. Und so würde ich jetzt erstmal damit enden. Oder kann auch Fragen beantworten, wenn da bei euch irgendwie Ideen sind, Rückfragen sind. Gut, dann dieser kurze Einblick in meine nette Spielerei.
Also ganz kurz noch ein aus zeitlichen Gründen ein weiterer Vortrag. Sonst wird die Hauptperson zu müde. Ich muss mal kurz hier was vorbereiten. Also heute hatte ich ein nettes Erlebnis. Da hat eine Mutter ist bei uns in der Nähe gestanden und hat, weil das Kind ein bisschen, nicht so lieb war, ihm gedroht, es kriegt bald eine Woche Fernsehverbot. Da habe ich gemeint, jetzt, wenn Laura mal groß ist, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll, nämlich wir haben keinen Fernseher, da sehe ich dann ganz schön alt aus. Also wir leben in einem fernsehfreien Haushalt, dafür haben wir ein paar Computer und Laura kann da jetzt schon ein bisschen damit umgehen. Aber das machen wir.
Man nennt das dann Bildschirmverbot.
Ja, das gibt so viele. Also ich glaube, das wäre ein bisschen schwierig, ihr da alles zu verbieten. Vor allem eine halbe Stunde pro Tag. So. Wo andere halt dann das Sandmännchen angucken, gucken wir halt dann. Oh, was gucken wir denn an? Das kann ich eigentlich schon selber erzählen. Mach ich nicht. Also da gibt es dann genügend so Kindersendungen. Was Tolles ist auch, wenn dann wenn sie zurückkommt von irgendjemandem und meint, sie hat im Fernsehen sowas Tolles angeguckt wie Teletubbies, ja, muss man nicht irgendwie vom Stuhl fallen und anfangen zu toben, sondern sagt einfach, guck mal, da gibt es sowas viel Besseres und guckt einfach mal kurz auf YouTube und sucht nach der nächsten Folge vom kleinen Maulwurf, Sendung mit der Maus, kleiner Maulwurf, genau irgendwie sowas, wo wirklich was dahinter steckt und kann das dann auch jederzeit angucken und muss nicht auf das Kinderprogramm warten. So. Und das ist jetzt mein Rechner, nicht der von der Laura, deshalb kennt sie sich auch nicht so gut drauf aus, aber ein kleines Spiel haben wir schon drauf installiert. Also es gibt relativ viele Spiele für Kinder, die ab 2 oder 3 Jahren schon geeignet sind. Eins von denen ist eine ganze Sammlung, die heißt G-Compri, falls auch jemand mit Kindern die Sendung irgendwann mal sieht. Genau, schreibt mal hin. Oder Kartoffelknilch, das hat der Nico mal ausgegraben, also das ist was ganz Tolles. Da habe ich aus Versehen die englische Version installiert und der sagt dann immer, welche Teile das man gerade ausgewählt hat. Und so hat Laura dann durch einen Fehler von mir noch ein bisschen Englisch gelernt. Kartoffelknilch, warum kommt da jetzt nichts? Ja, müsste eigentlich jetzt. Okay, also dieses G-Compri, das ist genau, jetzt kommt's. Da können wir noch. Und also eins, das kann sogar schon der Kleine, der ist jetzt gerade 3 geworden, aber es gibt auch, man kann das auch durchaus tatsächlich mit 2 Jahren schon. Wenn ist es das? Genau, mach mal irgendwas, was du kannst. Warte, geh mal da, wo du willst, zurück. Soll ich wieder zurück? Das da, genau. Ach, das ist etwas, das auch der Kleine dann kann. Muss bloß einmal draufdrücken, das kommt dann gleich. Ah, warte mal, das ist nicht erlaubt. Ah, aber das da kannst du wahrscheinlich. Nein, das da. Das kenne ich gar nicht. Also mach mal. Das habe ich jetzt wirklich noch nie gespielt. Also zeig mir mal, wie es geht. Was muss man da machen? Na, ich glaube, das haben wir aus Versehen. Das sieht ein bisschen anders aus. Also da eine ganz alte, eine ältere Version ist auf dem Rechner von der Laura drauf. Und das kann ich auf jeden Fall. Genau. Und da lernt man halt relativ spielerisch einfach mal die Maus zu bewegen, was anzuklicken. Und da sind es jetzt 5 Punkte. Im nächsten Level sind es dann irgendwie, so dass der ganze Bildschirm bedeckt ist, ich schätze mal 50 Punkte, die viel kleiner sind. Und als erfahrener Mausklicker macht man das halt geschwind und dann kommt irgendeine Figur raus. Aber so, wenn man das erste Mal halt spielt, man kann auch dann vorher schon raten, also das ist dann echt spannend, als ich genau das gleiche Spiel mal meiner Nichte gezeigt habe. Die waren gleich begeistert davon, nicht wegen dem Klicken, sondern die haben das übrigens auf dem Tablet gespielt, da ist es dann ein bisschen einfacher. Sondern einfach, weil sie raten wollten, was da rauskommt. Darf Laura ein bisschen weitermachen?
Ich weiß noch, zu Zeiten von Windows 3.11, ja, da freuen sich schon welche im Publikum,
da gab es einen Windows-Lehrgang, bei dem musste man erstmal üben, wie man die Maus benutzt. Also Maus- und Tastaturbenutzung. Und da hieß es dann, bewegen Sie den Mauszeiger auf das Rechteck oder klicken Sie einmal, üben Sie den Doppelklick, lauter so Sachen. Und eigentlich war das gar nicht so schlecht. Also wenn ich mir jetzt so anschaue, was ja, zum Beispiel so Eltern, Großeltern oder Bekannte tun mit der Maus, dann wäre das gar nicht schlecht, bei jedem Computer mal so ein kleines Lernprogramm mitzuliefern, damit man weiß, was die Begriffe sind. Klicken, klicken und ziehen, Drag and Drop, ja, solche Dinge. Bei Windows XP gab es das auch. Oh. Hat, glaube ich, niemand benutzt. Oh, der Computer hat gerade Laura gratuliert, weil du so ein schönes Bild gemalt hast. Ja, den Kartoffelknüllch, den haben wir leider nicht dabei, aber den müsst ihr mal ausprobieren, der ist ganz toll. Da kann man nicht nur den Kartoffelknüllch verzieren, sondern man kann auch Pizza belegen zum Beispiel. Das haben wir natürlich auch mal ausgetestet. Leider kann man die Pizza dann nicht ausdrucken, um sie zu essen.
Ja, und ansonsten, wenn man da nicht so mit dem Mainstream Fernseh vollgeballert wird, ist eigentlich auch immer ganz nett. Sie kennen dann andere Lieder, die heute die Kinder eigentlich gar nicht mehr kennen. Und ich bin dann wiederum nicht auf dem Neuesten, was gerade so modern ist. Also es hat Vor- und Nachteile. Was ich ganz nett finde, also die Kinder sollten wir möglichst schnell ans Internet gewöhnen. Chaos macht Schule, ist ja erst bei Schulkindern dran. Heutzutage ist es eigentlich wirklich zu spät, weil ja, dann liegt halt das Smartphone schon irgendwo rum. Die Kinder tippen drauf rum und sind auf einmal auf einer Seite, wo sie nicht hin sollen. Und mich hat da mal beeindruckt bei der Laura, da haben wir ein Musikvideo angeguckt. Da hat sie mich gefragt, ist das böse? Und dann meine ich, nö, das ist kein böses Video. Und dann hat sie zu mir gesagt, du Papa, was für dich nicht böse ist, das kann für mich trotzdem auch böse sein. Also hat sie das schon gelernt. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn man den Kindern mal erklärt hat, dass es was Gutes und was Böses gibt, braucht man keine Websperren, die diese eh umgehen, bevor ich auf 3 zählen kann. Ja, also, ich glaube, Fragen?
Ihr seht ja gerade, dieses User-Interface, das kommt ohne einen einzigen Buchstaben an Text aus. Es gibt da nur so eine Information für die Eltern, wie gut man denn gerade ist, gell? Aber die muss man ja als Kind nicht unbedingt benutzen. Und anscheinend macht es ja auch so Spaß. An dieser Stelle... Was, O'Reilly Kolophon Eltern sein? Okay, ich habe gesagt, was ich sagen sollte, aber ich weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll. Aha, okay, ein Podcast. Gut. Nein, was ich noch sagen wollte, es gibt so tolle Laptops, die mit OEM-installierte Laptops, und da ist dann mal zuweilen ein Ubuntu drauf zu finden. Ich hatte vor kurzem das Vergnügen, so einen Rechner zu sehen, und ich fand es ziemlich cool. Wenn man den einschaltet, kommt erstmal ein Intro-Video, das zeigt, wie cool doch Ubuntu sei. Ja, und weil zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht bekannt ist, welche Sprache der Benutzer spricht und was er davon versteht oder was nicht, wird dieses Video auch vollständig ohne Text angezeigt. Man sieht da also in einem, ich weiß nicht, wie viele Sekunden es geht, ein paar Sekunden, in diesem Video sieht man dann ein Symbol für die Cloud, für, ich glaube, Texte, Videos, Fotos und so weiter. Und nachdem das abgelaufen ist, kommt dann der Sprachauswahldialog. Ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Was zeigen wir denn jetzt noch Tolles?
Ich weiß es auch nicht. Sie hat sich irgendwas rausgesucht, was ich auch noch nicht kenne. Aber das sind wirklich alles so Spiele, da kommt man relativ schnell durch. Darf ich mal was zeigen? Da gibt es auch was, wo man kombinatorisch gucken muss. Also, wo wirklich was dabei ist. Wo ist das? Ich finde es jetzt nicht mehr, aber da ist zum Beispiel auch eins dabei, da muss man dann erstmal eine Sonne anklicken, dass die nach oben geht, dann verdunstet Wasser, dann regnet es irgendwo rein, dann muss man das Kraftwerk anschalten, dann den Stromverteiler, dann irgendwelche Solarzellen und letztendlich darf der Pinguin dann irgendwann mal Licht anmachen und oder die Dusche. Also so, es geht dann relativ komplex zu, sodass auch Erwachsene noch ein bisschen rumknobeln dürfen. Also das ist nicht nur ein Spielzeug für Kinder. Ist aber eigentlich bei allen diesen pädagogischen Spielen so, die sind manchmal für Erwachsene auch ganz interessant.
Wieso haben denn jetzt manche Spiele so ein X in dem Bildschirm da dran? Die sind anscheinend nicht auswählbar. Ist das eine Kindersicherung?
Nein, das ist nicht freigeschaltet. Also ich habe da für Windows eben was runtergeladen, weil ich nicht so genau drauf geguckt habe. Ich habe das gerade eben kurzfristig installiert und nicht genau angeguckt, was es eigentlich ist. Das ist eine viel neuere Version als die auf Ihrem Rechner. Und da sind jetzt zwar viel mehr Spiele dabei, aber recht viele noch nicht freigeschaltet. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht. Ah, okay. Das habe ich nicht durchgelesen. Okay. Also, aus dem unter Windows muss man kaufen oder für Linux gibt es sonst.
Nicht direkt reinsprechen.
Unter Windows muss man es kaufen, unter Linux gibt es umsonst. Das heißt, man müsste einfach den anderen Rechner benutzen, den wir jetzt nicht dabei haben.
Ist Laura's Rechner mit Linux?
Ubuntu.
Laura verwendet Ubuntu. Oh, klasse. Ja, wir haben auch noch eine Distribution gefunden.
Soll ich doch mal ein Beispiel nehmen?
Ja, genau. Papa, nimm dir mal ein Beispiel.
Würde ich ja gern, aber dann geht es wieder um andere Spiele, die unter Windows laufen, aber leider nicht unter Ubuntu.
Wir haben auch mal ein bisschen recherchiert, was es denn für Distributionen gibt, die speziell für Kinder geeignet sind. Und als ich neulich auf dem Linux-Tag war, da wurde mir, ja genau, eine von diesen Distributionen, schreibt der Marco gerade mal an, auf dem Linux-Tag wurde mir auch noch empfohlen, zum Beispiel für Chaos macht Schule und Leute, die noch nicht programmieren können, so als Appetizer, mal Scratch als Programmiersprache zu nennen. Gerade eben haben wir das mal ganz kurz angesehen. Scratch ist leider noch nicht so ganz geeignet für Leute wie die Laura, gell? Da muss man nämlich noch lesen lernen zu. Und die kommen leider nicht ganz ohne Buchstaben aus. Aber der Vorteil ist, man kann keine Syntaxfehler machen. Bei dieser Programmiersprache rasten Module ineinander ein. Und wer schon lesen kann, der kann dann die Module gut kombinieren und kleine Programme damit erzeugen. Genau, Kimo ist die Distribution, die einen süßen Eskimo als Logo hat. Hast du die in der VM? Achso, Scratch. Ah, ja, okay. Wir sehen jetzt noch Scratch als kleine Demonstration mit der lustigen Katze da. Das ist höchst intuitiv, du kannst da keine Syntaxfehler machen. Microsoft Logo? Okay.
Also gerade zum Thema Logo, ich finde gerade Scratch, ich habe da ein paar so Programmiersprachen mal angeguckt, mir fällt gerade leider der Name nicht ein, da gibt es einen, das ist so ein kleiner Zauberer, den kann man im Prinzip mit Cursor-Tasten über das Bild steuern und dann, also in der ersten Stufe das, dann in der nächsten Stufe kann man die Cursor-Tasten dann als Bildchen aneinander reihen und hat dann sozusagen programmiert. Und in der nächsten Stufe kann man dann Steuerzeichen einfügen, dass man sagt, ich mache jetzt nicht 10-mal Vorwärts-Taste, sondern mache 10-mal Vorwärts. Aber die ganzen, ich habe das Gefühl, die sind krampfhaft drauf ausgelegt, diese Programmiersprachen, um Programmieren zu lernen, um irgendeine Religion, wie zum Beispiel Objektorientiertheit oder sonst irgendwas zu transportieren. Und da geht dann meistens der Spaß verloren. Und ja, na, das, also ich habe eigentlich noch keine wirklich gute Programmiersprache, die man einfach so von sich aus lernt, gefunden. Die meisten sind halt so, wenn man es in der Schule gemacht kriegt, ist halt besser als Lateinvokabeln lernen, aber nicht unbedingt besser als rausgehen und Eis essen. Ja. Also vielleicht von ab, falls einer eine tolle Idee hat. Aber ja. Ja, nee, also Scratch ist schon schön. Man kann damit dann auch einfach was aufnehmen und wieder ausgeben, unter bestimmten Bedingungen was sagen lassen. Also da ist im Prinzip ein Kassettenrekorder, ein Tonrekorder mit drin. Scratch ist wirklich was Schönes zum Spielen, aber wahrscheinlich erst ab 5 oder keine Ahnung, 6 Jahren dann. Da würde ich sagen, ist für 2- bis 3-Jährige noch nicht geeignet. Soweit dazu. Dann haben wir das auch.
Ich mag nur zwei Anmerkungen zum Vortrag loswerden. Das eine ist ein Podcast, das O. Riley Kolophon mit Tim Pritlaff haben zwei Geek-Eltern über ihre Familiengründung erzählt und im Stichwort Eltern sein, wie sie ihren Kindern pädagogische Konzepte näher bringen wollen und auch der Umgang mit dem Internet. Zum Beispiel in beiden Aussagen fällt so, du landest nicht da, wo du nicht ausdrücklich hin willst, und wenn doch, dann setzen sie sich halt mit den Kindern zusammen und sprechen drüber, wie sie von der Suchmaschine aus dahin gekommen sind. Aber im Prinzip sind die Kinder sehr eigenwillig in ihren Bedürfnissen und sollten sich relativ gut selbst zurechtfinden. Eine Aussage dieses Podcasts.
Das ist von Verena.
Etwas von Verena sei, ich erinnere mich dran. Lebt jetzt in Belgien?
Ich weiß es nicht, aber die war früher mal in Ulm.
Wir reden über Ex-Ulm, das ist jetzt Zähler. Ich weiß es nicht. Und die Tatsache, dass Technologie verwirrend ist, geht nicht nur älteren Leuten so, sondern wie vor 2 Monaten das erste Mal so ein Apple-Produkt in der Hand gehalten, das kein Terminal besitzt. Und dann versucht, die Anwendung zu beenden, die noch schlecht programmiert war. Also einerseits ging es um diese berührungsempfindliche Oberfläche, so wie stark muss ich drücken, bis der Druck angenommen wird, antipsen, muss es kürzer sein, ziehe ich gerade wieder mal, wenn ich den Finger einfach nur abrolle. Finde ich eine sehr verwirrende Produktpalette, diese Apple-Zeugs. Einfach, jede Oberfläche ist gewöhnungsbedürftig. Es ist egal, wie alt man ist, man muss im System nur fremd genug sein. Ich wollte mich noch ein bisschen über Perl auskotzen. Genau gesagt, über Python. Ich bin zurzeit dabei, irgendwelche... Alles das Gleiche. Also ganz konkret ist es eigentlich der Hilfeschrei. Ich bin zurzeit dabei, ein paar Webseiten zu debuggen. Die sind zum Großteil in Python und ein bisschen in Shell-Skript. Und ich habe noch keine Berührung mit Python gehabt und ich sehe bei diesen Python-Skripten überhaupt nicht durch, was da jetzt irgendwelche Python-Objekte sind und was Variablen sind und was Keywords sind. Für mich als gelernten Perl-Programmierer am verwirrendsten, das Ding beginnt in der ersten Zeile mit einer Regex, benutzt in der zweiten Zeile nochmal, habe mich gefragt, was macht das Zeug da eigentlich? Gibt es irgendeine Standardvariable, dass das Standard-In passt? Und ganz am Ende wird dieses Regex-Objekt irgendwo angewandt und ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass es ein Regex-Objekt geben könnte, das man compilen müsste, um damit arbeiten zu können. Deswegen möchte ich jetzt einen Crashkurs machen, Typisierung in Perl, Hilfe zur Selbsthilfe. Wie funktioniert das eigentlich? Damit sich wenigstens in Perl keiner mehr rausreden kann. Also grob gesagt, kennt Perl 3 Variablen. Die erste wird so markiert, ist der sogenannte Skalar. Skalar ist das, was man unter anderem Programmiersprachen als String, Integer, Float, was auch immer. Das ist euer Komplexer, euer Bignum, das ist der Standarddatentyp. Der kann auch Pointer unseren ganzen Fuh halten. Also alles ist Skalar, wenn es nicht ausdrücklich ein Array ist. Ein Array besteht per Definition nur aus Skalaren. Und es gibt noch einen dritten Datentyp in Perl, den sogenannten Hash. Ein Hash ist ein assoziatives Array. Python nennt sie Dictionaries.
Und das Funktionsprinzip von dem ist, ich habe ein Array, bei dem ich aber die Iteration selbst wählen darf. Ich darf die Spalten beschriften, indem ich sage Keyword. Das führt zu einer sogenannten Spalte mit Schlüsseln, Keys und Values. Und ich darf darauf zugreifen, indem ich meinen Hash verwende mit dem Key. Gibt mir einen Skalar zurück. Die korrekte Schreibweise auch für Arrays, eine mögliche Schreibweise wäre das nullte Element. Perl-Syntax-Empfehlung empfiehlt aber, es anders zu schreiben. Das nullte Element des Arrays ist kein Array, sondern ein Typ Skalar. Deswegen empfehlen sie eigentlich, diese Schreibweise zu verwenden. Aber prinzipiell kann man sagen, der Perl-Interpreter frisst alles. Warum er alles frisst, komme ich sofort drauf. Man hat mal gesagt, Perl interpretiere der Fremdung. Ich habe es ausprobiert, da fehlen Semikolons drin. Aber man kommt ziemlich nah ran. Wenn man wahlfrei ein Semikolon einsetzen würde, würde es tatsächlich gehen. Wir schauen in eine spezielle Manpage von Perl. Perl verfällt in mehrere Manpages. Perl verfällt in die Perl-Dokumentation, die Perl-Funktion dokumentieren. In den Manpages, die spezielle Variablen beschreiben. In den Manpages, die Syntax beschreibt. In den Manpage, die beschreibt, welche Compiler-Option man hat. Dieser Perl-Interpreter ist nicht nur ein Interpreter, es ist gleichzeitig ein Debugger, es ist ein Laufzeitoptimierer, es ist so ziemlich alles. Deswegen hat er eine eigene Manpage gekriegt. Die Perl-Syntax-Manpage. Das Perl-Programm besteht aus einer Reihe von Deklarationen und Statements, kann man sagen, ich habe auch Stellungnahmen, die von oben nach unten abgearbeitet werden. Es gibt Wiederholungen, Unterprogramme und andere Kontrollstrukturen, um mitten im Code rumzuspringen. Perl ist eine Freeform, wie willst du es korrekt sagen, nach Chomsky-Typ, eine nicht definierte Sprache. Man kann sie einrücken, wie man will. Zum Beispiel ist der Zeilenumbruch nicht das Ende des aktuellen Befehls.
Das hat nichts mit Chomsky-Typ zu tun, sondern es hat damit zu tun, ob man einrücken muss oder sowas. Bei Python muss man
Aus dem Publikum, bei Python muss man einrücken, bei Perl nicht. Das sei mit der Freeform gemeint. Ich darf es formatieren, wie ich möchte, mit Whitespaces. Kommt der Sandpunkt.
Möglich ist zum Beispiel, dass man Perl-Programm in Form von ASCII-Kamel macht.
Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, kann man in sehr vielen Sprachen. Perls ASCII-Kamel.
Weil es halt ein Freeform ist.
Ist bestimmt ein bisschen schwieriger. Es kommen Punkte, die ich sogar zitieren möchte. Viele von Perls syntaktischen Elementen sind optional. Eher als man Klammern setzen müsste, erlauben sie, dass man einfach Sachen weglässt und Perl wird rausfinden, was man eigentlich haben möchte. Dieses Verfahren nennt sich Do What I Mean, tu, was ich denke zu meinen und nicht mach, was ich will, nicht verwechseln. Und deswegen sollen Perl-Programmierer in einem Stil schreiben können, mit dem sie bequem sind. If you're comfortable with, mit dem man sich wohlfühlt, das ist die richtige Beschreibung dafür. Das haben wir hier gelernt. Das ist eigentlich die korrekte Darstellung von, ich kriege einen Skalar zurück. Aber diese Array-Schreibweise ist auch erlaubt. Ich habe gesagt, ein Array besteht nur aus Skalaren. Das heißt, wie baue ich jetzt eine Matrix? Nun ja, ich packe ein Array, mache ich auf, bilde eine Referenz davon und packe die in den Array rein. Also eigentlich so C-Style-Pointer-Syntax wäre das, was die Perl-Matrix zweidimensional korrekt darstellen würde. Stattdessen frisst der Interpreter auch einfach erster Index, zweiter Index. Das ist dieses Freeform. Das ist manchmal angenehm und manchmal sehr verwirrend. Neben diesen Datentypen, die ich hier habe, gibt es noch einen vierten, der ist so ein bisschen komisch, der nennt sich Klobel. Ich habe ihn bisher nur in einer Form gesehen. Als Standard-In. Mit Sternchen vorne dran, der hat eine Sonderstellung. Die Perl-Syntax. Bootstrap. Der Absatz geht weiter mit PyrCloud, so ziemlich aus allen Programmiersprachen, wo sie irgendwas toll fanden. Deswegen kann es zu Verwechslungen kommen. Und die Manpage nennt sich PyrLTrap, die Falle, wo sie Vergleiche zu anderen Programmiersprachen ziehen, was man als Programmierer, der die Sprache gewohnt ist, nicht machen sollte. Zum Beispiel ziehen sie Vergleiche zu Bash, wie man den eigenen Programmnamen kriegt. Sie ziehen Vergleiche zu AWK, wie die Felder richtig benannt sind. Denn auch Perl kennt Internal Field Separators. Die heißen dann nur ein bisschen anders. Also mit diesen drei Typen und unheimlich viel Syntax kommen wir sehr einfach durchs Leben. Manchmal davon Syntax sparen. Deswegen muss ich jetzt noch die Standardvariablen erwähnen.
Also für alle, die Perl schreiben müssen und AWK schreiben wollen, es gibt einen AWK nach Perl.
Für alle, die Perl schreiben müssen, eigentlich AWK können, können einen AWK nach Perl-Converter verwenden. Ich bin immer noch der Meinung, dass Perl diese unheimlich leistungsstarke Regex-Engine ist, um die man mal einen Interpreter drumherum gebaut hat, der halt immer mehr Sprachfeatures klaut mit jedem Jahr, in dem er älter wird. Die Standardvariablen. Wir haben gewisse Befehle, sagen wir, wir wollen eine Zeile von Tastatur einlesen. Würden wir sagen, readline standard in. Also irgendeine Variable, ich mache eine neue Variable auf, tmp. Readline, wir haben eine gültige Syntax dafür gelernt, von Standard in. Soweit wird das für die meisten Programmierer noch verständlich sein. Was ich jetzt noch machen möchte, ist, ich kann eventuell beliebig viele Variablen erschaffen, indem ich einfach einen neuen Befehl, indem ich eine neue Schreibweise wähle. Variablen, die undefiniert sind, erhalten in Integer-Vergleichen den Wert 0, in String-Vergleichen den leeren String und ansonsten das Element, was man so als ASCII 0 kennen würde, das leere Element. Das heißt, ich kann aus dem Nichts heraus eine Variable schaffen und die hat sogar einen Wert. Um genau solche bösen Syntaxfehler zu unterbinden, das neigt eher zu Verwirrung, als dass es irgendwas Sinnvolles bringt, gibt es Restriktionen, die man im Perl Run auflegen kann. Zum Beispiel eine Restriktion ist, ich muss Variablen, bevor ich sie das erste Mal verwende, deklarieren. Use strict. Es gibt auch ein Perl-Run-Paradigma, um das zu erzwingen. Und damit würde ich mir sagen, plup kannst du nicht verwenden, weil du plup nicht erklärt hast. Ich muss es beim ersten Mal mit dem Schlüsselwort my einführen. Meine Variable existiert hier auch. Ansonsten gibt es neben dem noch zwei weitere Schlüsselwörter. Es gibt noch our. Our ist über das aktuelle File hinaus existieren, entspricht zu diesem externen in C. Und es gibt noch den extrem restriktiven Typ, den local. Ich kann eine Variable nochmal überschreiben, temporär mit dem anderen Wert, der out of scope wieder zerfällt. Zum Beispiel bei diesem readline, die kann ich wunderbar zerlegen. Es gibt die sogenannte Standardvariable, den Standardskalar. Das readline ist selbstverständlich. Oder sagen wir einfach mal, wir kürzen readline ab und wenn ich nichts angebe, ist automatisch standard in. Das wäre eine gültige Perl-Syntax, die man so faul kürzen dürfte. Und natürlich ist sowieso klar, dass wir auf der Standardvariable arbeiten, deswegen dürfen wir das auch weglassen. Das heißt, der Befehl ist readline vom standard in und speichert in Standardvariable ab. Jetzt hätten wir den nächsten Befehl, wir könnten darauf irgendwas matchen wollen. Zum Beispiel könnten wir fragen wollen, ob in der Standardvariable bei einem String-Vergleich mit dem Operator Match das Wort Hallo drin vorkommt. Hier hinten würden jetzt so Parameter kommen, was ich in Python gesehen habe, mit Regex-Pattern kompilieren, case-insensitiv. Wenn man Performance-Optimierung haben möchte, kann man jetzt hinten dran geben. Habe ich noch nie gebraucht. Mögliche Parameter wären global, mehr als ein Suchergebnis, case-insensitiv, Multiline-Matching. Kommt von Z raus?
Kommt von Z.
Ah, das käme von Z. Und das Gemeine ist, wir haben wieder mal das Problem, dass der Matching-Operator in jedem Fall in True oder False zurückgeben wird. Das heißt, True oder False ist ein Skalar. Das heißt, wir wissen automatisch, da kommt was vom Typ Skalar raus, deswegen müssen wir es nicht mitschreiben. Eigentlich würde es einfach reichen. Matche die Standardvariable auf das Wort Hallo. Und speichere das Ergebnis wieder in Standardvariablen ab. Das ist in diesem Perl das ziemlich Verwirrende, dass ich Variablen weglassen kann, weil es etwas gibt wie Kontexte. Die erste Variable in der Zeile bestimmt, ob es ein Skalarenwert wird oder ein Array. Zum Beispiel, verwirrender Punkt. Ich kann schreiben, ich habe einen beliebigen Skalar, den ich frisch einführe mit sauberer Syntax. Ich öffne eine neue Liste, schreibe da ein paar Elemente rein und schließe das. Ich habe hier einen Typ, der nur einen Wert fassen kann, aber hier eine Liste. Das heißt, ich befinde mich in einem skalaren Kontext. Das passt vom Typ her nicht zusammen, er wird die Länge der Liste zurückgeben. TMP wird nachher den Wert 3 bekommen, als Element in der Liste. Wenn ich stattdessen den ersten Wert haben will, wäre eine gültige Schreibweise, ich eröffne eine neue, unbenannte Liste, der erste Wert in der Liste wird im Skalar TMP abgespeichert, weitere Werte könnten hier folgen, Liste zu. Zusammenfassend muss ich sagen, mit diesen Standardvariablen, es gibt auch das Standard-Array, wenn ich eine Funktion aufrufe, werden alle Variablen im Standard-Array übergeben. Deswegen muss man es nicht explizit benennen. Und das ist das Gemeine dran, wenn man Perl-Code nicht gewohnt ist. Man muss schauen, das erste Schlüsselwort in der Zeile hat welchen Typ. Typen gibt es nur 3, aber das entscheidet, wie die Funktion gehandelt wird. Und wenn ich den Typ nicht sehen kann, ist es irgendein Standardtyp? Welchen von denen kann ich finden? Ansonsten sind alle Variablen eigentlich ganz klar deklariert mit einem von diesen 3 Schlüsselwörtern, Dollar, Add, Prozent. Und alles, was nicht so markiert ist, sind Schlüsselwörter, die zur Sprache gehören. Jetzt kann es mal passieren, dass man ein Perl-Skript beackert. Man stößt auf solche komischen Sachen. Irgendeine Variable taucht auf, die hat man nie verwendet, nicht festgelegt, was das ist. Das sind Variablen, die Perl mitbringt, um seine eigene Steuerung zu finden. Und die findet man in einer Man-Page namens Perl-Var. Ich habe mal kurz erklärt, was es ist. Line Mode. Ich weiß es jetzt, weil ich es aus dem Beispiel sehe. Hier hätten wir unsere Variable Dollar Slash. Dollar Slash ist der Input Line Separator. Den könnte ich zum Beispiel setzen wollen, wenn ich mich auf einem Linux-System befinde, wäre der standardmäßig mit dem lokalen Input Line Separator bewertet. Wie heißt das korrekt auf Deutsch? Der würde den Zeilenumbruch Backslash-N enthalten. Wenn ich jetzt unter Linux eine Windows-Datei bearbeiten möchte und sie zeilenweise einlesen möchte, müsste ich diese Variable neu setzen auf den Wert Backslash-R, Backslash-N. Vielleicht will ich auch nur eine Windows-Datei einlesen und die Rest Linux-Dateien. Dann würde ich die Variable mit einem Local temporär überschreiben, würde ich hier das gesamte File einlesen, möglicherweise mit irgendwelchen Schleifen, und die Blockklammern drumherum setzen. Damit nimmt die Variable am Ende des Blocks wieder den Wert, an dem sie vor dem Block hatte. Damit kann ich Sichtbarkeiten einschränken. Ich wollte eigentlich über diese internen Typen reden. Wir sprachen jetzt drüber, es gibt irgendwelche Standardvariablen. Wenn ich die nicht kenne, in Perl-Var nachschlagen. Ansonsten erkenne ich Variablen an den Schlüsselwörtern. Und manche Variablen werden gar nicht genannt. $@%, die Standardvariablen. Und das reicht, um alle zu finden. Der Skalar kann Werte von Integer bis String enthalten. Deswegen gibt es beim Vergleich von Skalaren verschiedene Vergleichsoperatoren. Es gibt Integer gleich und es gibt String gleich. Das wäre String gleich und das EQ für Equal wäre zahlenmäßig gleich. Das heißt, wenn ich einen Skalar habe, 1 und 1.0, kann ich die als Integer vergleichen und ich kann sie als Strings vergleichen. Ich rede immer von Integern, das sind eigentlich Floats. Und auch die sind Floats bis 10 hoch 15, dann habe ich mal ein Problem gehabt. konkrete Programmieraufgabe aus dem Projekt. Einfach nur Programmierwettbewerb. Berechne die Zahl 2 hoch 1000 und gib die Quersumme an. War eine Aufgabe aus dem Programmierwettbewerb. Quersumme aus 2 hoch 1000. Darf man das im Binärsystem machen? Die Aufgaben des Programmierwettbewerbs sind, du darfst es beliebig lösen, du darfst die Aufgabe durchraten, du musst sie nicht programmieren, du kannst, also es ist nicht aus Programmierwettbewerb. Irgendwie zur Lösung, du musst eine gültige Lösung abgeben und du darfst nur einmal alle 30 Sekunden einen Lösungsvorschlag einreichen. Du kriegst nur gesagt, ob deine Lösung richtig ist oder nicht.
Ja, im Binärsystem ist die Quersumme 1.
Im Binärsystem Quersumme 1, du willst die Quersumme aus der Quersumme bilden?
Nee, die Quersumme von 2 hoch 1000. 2 hoch 1000 im Binärsystem ist eine 1 mit 1000 Nuller dran.
2 hoch 1000 im Binärsystem ist 1. Ja, sehr schön. Einfache Lösung.
Es ist nicht 1, es ist eine 1 mit 1000 Nuller drin.
Eine sehr einfache Lösung. Ja, die wollten zum Beispiel ein Dezimalsystem haben. Muss sogar eine Aufgabenstellung bestanden haben. Für Syntax dafür wäre relativ simpel. Wir rechnen mal eben 2 hoch 1000. Jetzt tun wir so, als wäre das ein String. Wir zerlegen den String einfach anhand eines Separators. Der Separator ist leer. Der zerfällt also in einzelne Zahlen, kommt eine Liste raus und die Liste kann ich einfach addieren. Ist ein Einzeiler. Zumindest das, was ich mir im Forum angeschaut habe, die ich Lösung eigentlich abgegeben habe. Dummerweise beginnt irgendwo bei 10 hoch 15 die Endlos-Arithmetik von Pyrz, die Nicht-Endlos-Arithmetik von Pyrz zu enden. Da macht er nämlich plötzlich Sprünge beim Addieren von 1. Kommt mal 2 drauf, kommt mal 3 drauf, kommt mal nichts drauf. Und ich habe gesagt, ich rede über das Pyrz-Typensystem. Der Skalar fasst zwar Integer, aber nicht unbegrenzt. Aber wir wissen nicht, was das Skalar eigentlich intern ist. Wir wissen gar nicht, ob der Strings repräsentiert, ob der ASCII-Strings macht, ob der vielleicht im Binärsystem etwas darstellt. Und wir wollen es auch gar nicht wissen, denn es gibt Möglichkeiten, es auszutauschen. Dieses System bequem zu lösen, gibt es ein einfaches Schlüsselwort für die Programmiersprache Perl. Erste Zeile, use bindet sogenannte Module ein. Perl hat ein Konzept, ich sage ganz dreist, zum objektorientierten Programmieren, das keine Includes kennt. Es gibt Module, die werden einmalig initialisiert und dann kann man Funktionen daraus aufrufen. Module heißt use big int, schaltet eigentlich etwas frei, das man als GNU Multi-Precision Library kennt. Endlos-Arithmetik für Floats, Integers und komplexe Zahlen. Und diese eine Zeile tauscht intern den Datentyp aus. Nach vorne sieht es immer noch aus wie ein Skalar, aber plötzlich ist es Endlos-Arithmetik. Wir wissen immer noch nicht, wie intern repräsentiert wird. Und wir sollten es auch gar nicht anfassen. Ich hatte einen Freund, der wollte den Hash-Algorithmus SHA-256 in Perl implementieren. SHA-256 sind, du kriegst ein paar Primzahlen zur Initialisierung und machst ganz viel Bitschubser rein. Wirklich so Binärzahlen. Dafür ist Perl nicht geeignet, weil man die interne Repräsentation nicht kennt und die muss auch nicht konstant sein, die kann ständig geändert werden. Für Perl ein komplett ungeeignetes Problem. Für Webprogrammierung, CGI, gibt es den sogenannten Tainted Mode. Die Idee der Sache ist folgendes. Alles, was vom Nutzer kommt, wir hatten ganz am Anfang bei Renz in der Vorlesung sowas wie SQL-Injections oder über die Post-Parameter böse Sachen Skript reingeholt, alles, was irgendwie von außen kommt, ist prinzipiell erstmal böse und unvertrauenswürdig. Deswegen gilt, die Variablen, die von außen kommen, darf man nicht verwenden. So lange, bis man sie nach irgendeinem String-Matching-Algorithmus, also nach einem Pattern-Matching, geprüft hat und böse Teile rausgefiltert hat. Dann sind die Variablen für die weitere Verarbeitung im Programm verwendbar. Dieser Tainted Mode tauscht wieder alle Skalare aus. Skalare, die im Programm erschaffen werden mit dem Wort my, sind gültig, können so verwendet werden. Alles, was von außen kommt, über das CGI-Interface, was von Standard-In gelesen wird und was über die Kommandozeile kommt, ist prinzipiell böse, ist tainted und ist geflaggt. Das kann ich so lange nicht verwenden, bis ich die Variablen mit irgendeiner Regex, wie sie matcht, da unten abprüfe. Dann wäre die entflaggt. Das heißt, dieses Typensystem von Perl kennt zwar nur drei Typen, hat intern aber verschiedene Darstellungen und holt da verdammt viel Magie raus, wo ich eigentlich nach 2 Jahren noch immer nicht verstanden habe, wie das eigentlich funktioniert.
Konntest du jetzt die Quersumme von 2.1000 ausrechnen mit dem Ticket, oder
ja, ging das nicht? 2.1000, du willst zudem noch einen Split machen. Der Split will als nächstes den Separator. Funktionen, die zur Programmiersprache zugehören, gehören unter Perl-Doc, Perl-Dokumentation. Ich will eine Perl-Funktion haben und die Funktion heißt Split. Split will ein Pattern haben. Ich gebe ihm ein leeres Pattern. Ich will jede Stelle einzeln haben. Ich darf es als Expression schreiben, ich brauche keine Klammern drumherum, ich brauche das Semikolon am Ende. Und da kommt jetzt eine Liste mit Digits raus, über die ich noch die Quersumme bilden muss. Ich überlege mir gerade, gibt es auch eine Perl-Funktion. Ich schumme jetzt einfach. Erste Variablezeile ist eine Liste. Ich schaffe eine neue Variable vom Typ Liste. Und das Ergebnis enthält dann die einzelnen Digits, die ich jetzt nur aufsummieren muss. Unter der Prämisse, dass ich vorher useBigInt gemacht habe, um die Endosarithmetik freizuschalten. Man kann tatsächlich, die SHA-256-Implementierung geht tatsächlich in Perl, man kann Bitschubse reinmachen, man kann Binäroperationen machen. Es gibt Funktionen namens Pack und Unpack, die auf genau diesen Skalaren arbeiten. Und ab da wird es ganz böse schwarze Magie. Also wenn ihr was im Perl nachschlagen müsst, Variablen erkennt ihr ganz einfach. Es gibt die Man Perl Syn, passt sogar ausgedruckt auf ganz wenige Seiten, die komplette Perl-Syntax erklären. Es gibt Perl Var, wenn man Variablen sieht, die man hier eingeführt hat, die irgendwie in diesem Programm existieren. Und es reicht, um zu überleben, um irgendwelche fremden Skripte zu lesen. Ansonsten, was diese Typen intern repräsentieren, will man eigentlich gar nicht wissen.
Jetzt. Ja? Du hast mich, glaube ich, mal gesagt, dass es auch C-Imports gibt, so wie bei Python.
Ich habe von C-Imports geredet, ja. Die Programmiersprache Perl ist so gebaut, dass man problemlos C-Quellcode in die Sprache einbinden kann. Ich muss gestehen, ich habe es noch nie gemacht. So wird problemlos möglich sein. Und mit C holt man sich automatisch Assembler und den C-Präprozessor ins Haus. Was Perl außerdem kann, ist, man muss es nicht als Skript abgeben, man kann auch Perl Bytecode, man kann es präkompilieren wie in Java und dann Perl Bytecode interpretieren lassen, wenn man Quellcode nicht weitergeben möchte. Auch der ist wie bei Java rückkompilierbar. Ganz krasse Firmen haben auch Perl Compiler geschrieben. Die kompilieren Perl zu C und gehen dann mit dem leistungsstarken C-Compiler ran und machen Geschwindigkeitsoptimierungen. Das sind Kaufcompiler für Perl. Man kann auch Perl nach Assembly Code durchkompilieren. Was man nicht gut macht, nicht weiter optimieren kann, ist diese Regex Engine. Die ist ein ganz eigenes, magisches Stück von interner State Machine. Ich habe nicht verstanden, wie sie wirklich funktioniert. Das ist die, die die Mächtigkeit aus Perls Regular Expressions rausholt. Perl kennt neben einfachen Matching auch Musterersetzungen, Mustergruppen, die er zwischenspeichern kann. Und er hat Sachen, dass er beim Matchen im Strings weitergeht. Und er hat auch Operationen, die nach vorne und nach hinten schauen, ohne den Pointer im String weiter zu bewegen. Perl Regex wird eigentlich ein Chaos-Seminar springen. Aber immer dann, wenn ich auf Arbeit gerade am Verzweifeln bin und der Set mir gerade nicht weiterhelft, haben Funktionen wie grep auf der Kommandozeile die Option minus groß P, schreibt mir Perl Regular Expressions scharf. Aus dem Publikum kommt gerade der Vorschlag, es gebe noch einen P-Grep. Dafür brauchst du noch ein Paket installiert. Ich weiß nicht genau welches, bei mir sind die standardmäßig dabei. es ist ein speziell gegen Crepe kompiliertes Paket. Natürlich kann Z das auch. Ich glaube, für AWK gibt es nichts. AWK ist ähnlich mächtig wie Perl, das könnte ein bisschen kompliziert werden. Ich hoffe, dieser Crashkurs hat jetzt gereicht, um ich kriege ein fremdes Skript und ich kann zumindest verstehen, was er da an Werten durch die Karte schiebt. Weil ich verstehe, welche Datentypen verwendet werden. Ich sehe ratlose Gesichter im Raum. Giselbert, was hast du Neues gelernt? Ja, wir hatten drei Datentypen, richtig.
Man braucht viel weniger Tippen.
Man braucht viel weniger Tippen.
Jetzt musst du noch das Konzept Perl Golf erklären.
Perl Golf?
Ja.
Mit möglichst wenig Zügen? Ja, also dieser Programmierwettbewerb, in dem ich teilnehme, die Lösung ist ja, wenn man eine gültige Lösung abgibt, darf man ins Forum reinschauen, wie andere Leute es gelöst haben. Dann findet man so meist den ersten Betrieb, den abgegeben haben, die sich gefreut haben, es irgendwie hingekriegt zu haben. Und so ab Seite 2 gehen dann die Wettbewerbe los, als wir kriegen es in einer Zeile hin, aber wer schafft es in den wenigsten Zeichen?
Das heißt Golf. Golf. Weil bei Golf braucht man möglichst wenig Schläge, um den Ball einzulochen. Bei Golf möglichst wenig Zeit, um das Problem zu lösen.
Was Perl so wahnsinnig kompliziert macht. Ich habe schon mit C Probleme, weil C an sich, ich habe den Sprachstandard von C99, ich habe mit komplexen Zahlen gearbeitet, ich habe Ansi-C benutzt, ich habe mal Königin Ritchie-Style gesehen. Ich bin meiner nach 2 Jahren die C-Syntax komplett verstanden zu haben. Jetzt kommen solche Sachen dazu wie Funktionspointer, wo man plötzlich Paradigmen drauflegen kann, die ich noch nie benutzt habe. Heißt, C ist eine wahnsinnig komplexe Sprache. Perl kommt jetzt an und klaut aus allen Sprachen, die es kriegen kann, klaut Paradigmen, noch schlimmer als sie erfinden Schlüsselwörter, um bestimmte Paradigmen zu unterstützen. Zum Beispiel das Schlüsselwort Map. Will eine Function oder Funktionspoint und eine Liste haben. Damit kann man Lisp-Style-Programme schreiben. Sie haben Schlüsselwörter, um bestimmte Paradigmen zu unterstützen, die ich noch nie gesehen habe. Ich mache seit 2 Jahren mit Perl rum. Ich habe jetzt vom 5. Mal die Perl Open Manpage, also Open ist, wenn man eine Datei lesen will, 5. Mal Perl Open Manpage gelesen. Diesmal mit der Idee, ich habe 2 Zeilen für meine Funkzellen, ich will 2 Dateien gleichzeitig einlesen, ich will beide über Standard-In holen, also über den File-Deskriptor. Wie kann ich File-Deskriptoren von der Shell übernehmen? Auch das steht ganz tief in der Open-Man-Page drin. Man kann eine Standard-In lesen, dann Out lesen, Compress, Not Compress, File-Deskriptoren, namhafte, namenlose Dateien, Sockets, und alles mit einem Open-Befehl. Dieses Perl ist einfach vom Umfang her so wahnsinnig kompliziert, dass ich mich frage, wer das jemals sinnvoll verwenden kann. Und vor allem, wie jemand, der wenig Erfahrung hat im Programmieren und plötzlich Konzepte von einem fremden Programmierer liest, das jemals verstehen soll.
Sie glauben nicht, dass Perl für einen Anfänger irgendwie das geeignete ist, oder?
Die Hauptung wäre, Perl sei keine Anfänger geeignete Sprache. Nun ja, im Vergleich zu Java gängelt es dich gar nicht, dass du einen Rumpf brauchst. Du kannst komplett ohne Rumpf anfangen. Perl-execute
geht auch alles in die Kontrolle. Wo steht Hello?
Schon ganz gut geschummelt. Ohne Semikolon passiert Folgendes. Das letzte Statement in einem Abschnitt ist der Rückgabewert des Moduls. Okay. Dieses Perl-Modul-Konzept behauptet auch anders zu sein als alles andere. Wenn ich was machen will, zum Beispiel mein SVG, den Quellcode, den ich gemacht habe, um das Zeug zu zeichnen, wird das Modul einmal von oben bis unten durchgelaufen und alles, was ausführbar ist, wird ausgeführt. So lange, bis sich das Return-Statement findet. Und nachdem das Modul initialisiert wurde, kann ich alles, was da drin steht, verwenden. Er bestimmt auch kennt Namespaces. Ich kann Modul Doppelpunkt Funktionsname aufrufen. Ich kann auch aus einem beliebigen Modul heraus Sachen ausrufen wie gib mir vom Modul Main Variable Unterstrich. Dieses Perl ist einfach so wahnsinnig, ich benutze es tatsächlich gerne, ich schreibe schneller als C, aber es ist tatsächlich schwer, nicht irgendwoher Quellcode zu klauen und diesen geklauten Quellcode, der irgendwie funktioniert, dann produktiv einzusetzen. Eben was hinfrickeln, ist so eine Syntax okay mit, ich lasse die Variablen weg, weil ich tippfaul bin. Validen Code zu schreiben, der testbar ist, ist schon ziemlich schwer. Deswegen mache ich jetzt noch Werbung für ein Perl-Modul namens TestMore. Sowas wie CPP-Unit oder JUnit. Ich wollte nur einen kurzen Ausflug machen mit, wie klappt das eigentlich mit den drei Datentypen da. Entschuldigung, ist ausgeartet.